Hallo und herzlich willkommen zu LuCast,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute soll es um den ersten Teil einer Trilogie aus dem Frühwerk von NWA gehen. Wir reden über Pusher von Nicholas Winding Refn.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, es freut mich wie immer, wieder hier zu sein, mit dir am Tisch zu sitzen, in dein Mikro zu sprechen und heute über so ein kleines Projekt mit dir gemeinsam einzusteigen, denn wir wollen uns ja der Trilogie von Nicholas Winding Refn nähern. Heute mit Pusher 1, das genau. Nächste Mal Teil 2, dann Teil 3. Wird eine längere Serie, hatten wir glaube ich länger nicht mehr, dass wir sowas Serielles gemacht haben. Ich glaube das letzte Mal über das Oeuvre Stanley Kubricks, wo wir uns viele Stanley Kubrick-Filme angeguckt haben.
Ich glaube das war das letzte und einzige Mal. Mhm. Ich glaube vielleicht gut, wir hatten so eine Reihe mit Filmen von Ridley Scott, aber das war, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das so geplant war, ehrlich gesagt. Ich glaube das war Alien, Blade Runner und Gladiator, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge jetzt. Aber ich glaube, das war mehr so zufällig damals. Also bei Stanley Kubrick war es ja wirklich so, dass wir uns gesagt haben, ja, da müssen wir eigentlich mal so ein paar Sachen durchgehen. Aber ist schon länger her, ja. Also einer von beiden, ich weiß nicht mal mehr, was vorher war. Also was zuerst war, ob Kubrick oder Scott. Keine Ahnung.
Ich glaube Kubrick. Wir hatten Kubrick. Uns zuerst auf Kubrick gestürzt. Dann hatten wir nochmal Friedhof der Kuscheltiere, Original und Remake.
Ach so genau.
In einer Folge, glaube ich.
Ja, ja, hatten wir. So genau hast du das im Kopf.
Ja. Oh, krass. Ja, aber jedenfalls, Pusher, ja, ist mir ja, habe ich ja sehr lieb gewonnen, die drei Filme. Werden wir noch in aller Ausführlichkeit, wie gesagt, in den nächsten drei Folgen drüber sprechen. Aber zuerst, immer noch,
ja,
reden wir über das, was wir zuletzt gesehen haben.
Richtig, wir haben eine Umfrage auf Instagram gestartet, ob euch das eigentlich immer noch interessiert, was wir so zuletzt gesehen haben. Und die überwältigende Mehrheit ist total begeistert von unserem Filmgeschmack offensichtlich und möchte nach wie vor wissen, was Lukas und Lukas abseits der im Podcast besprochenen Werke noch so sich anschauen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so weiter.
Hat mich erstaunt, aber wir kommen natürlich eurem Votum gern nach. Und ja, erzähl mal.
Ich habe nur einen Film gesehen. Ich habe die letzten Male, war das schon relativ spärlich. Ich weiß aber, und ich kann versprechen, das wird die nächsten Male bei mir wieder deutlich mehr. Ich habe mir nämlich so kleine Ziele gesetzt, dass ich mir mal pro Monat so ein paar Filme mehr angucken möchte. Neue Filme vor allem. Und man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt bei 2 Wochen Urlaub. Und da wird das auf jeden Fall schön wird das Ziel übererfüllt, sagen wir es mal so. Hoffe ich mal zumindest. Da gibt natürlich immer mal so ein paar Sachen, mit denen man nicht rechnen kann oder so, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich dann beim nächsten Mal einfach 10 Filme hier mitbringe. Genau, und wir sprechen gar nicht über Pusher 2. Ich habe nur einen Film gesehen. Ich war letzte Woche Dienstag mit einer sehr guten Freundin im Kino und habe da mich so ein bisschen reinschleppen lassen in einen Film, von dem ich vorher nicht so richtig was gehört habe. Ich habe dann mal so ein bisschen geguckt auf Letterboxd 1,9, dachte ich mir schon, oh, okay, alles klar. Und dieser Film heißt Miller's Girl mit Martin Freeman und Jenna Ortega. Und im Endeffekt, er war gar nicht so schlecht, muss ich dazu sagen. Es geht darum, dass dass du einen Lehrer hast an der Uni, der Literaturwissenschaft lehrt, auch selber Autor ist, beziehungsweise war. Er ist sehr, sehr unerfolgreich gewesen. Und auf einmal kommt da diese Schülerin, also Martin Freeman spielt diesen Lehrer, und auf einmal kommt da diese Schülerin, gespielt von Jenna Ortega, die plötzlich ganz viel von ihm gelesen hat und so total fasziniert ist von seinem Schreibstil und auch von ihm als Person. Und es entspinnt sich so eine Art sexuelle Spannung und deutet sich so eine Liebesbeziehung an in diesem Sinne. Und dieser Film, ich kann verstehen, warum man den nicht mag, weil der sehr, sehr stark mit Klischees durchaus spielt, weil er eine sehr, sehr einfache Geschichte erzählt, weil er teilweise extrem kitschig ist, das muss man auch sagen. Also es werden sehr einfache Konflikte dann auch behandelt, zum Beispiel, dass Martin Freeman dann in diesem Film natürlich auch noch eine Frau hat und so, ne, die im Gegensatz zu ihm eine sehr erfolgreiche Autorin ist und die ganze Zeit am Schreiben ist und so weiter und so fort. Das kann man alles so ein bisschen ablehnen. Ich fand aber die Art und Weise, wie dieser Film mit der Figur von Jenna Ortega umgeht, mit dieser Schülerin, und das so zumindest teilweise so ein bisschen in der Schwebe lässt, ob diese Person überhaupt existiert oder ob es sich dabei um eine Imagination von Martin Freeman wiederum handelt, der darin so Sehnsüchte wiedergespiegelt bekommt, die er im Alltag eigentlich nicht erfüllt bekommt. Also Anerkennung als Autor zum Beispiel, sexuelle Anerkennung und so. Ne? Er ist auch so ein bisschen ein biederer Typ in diesem Film. Und dann spielt dieser Film zumindest phasenweise sehr, sehr stark und interessant mit gewissen Genre-Mechanismen, beispielsweise auch mit den Horrorfilm-Elementen. Also dass es so gruseligere Szenen gibt, dass es auch durchaus mal Szenen gibt, die man in so einem Film jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Eine Masturbationsszene nämlich zum Beispiel, die also eine Masturbation, die sich auf Erzählungen aus einem Buch beziehen. Das heißt, die Figur liest dann etwas und findet das so anregend, dass sie dazu masturbiert, was so ein bisschen erinnert oder mich erinnert hat an eine, muss ich schon auch sagen, viel, viel besser ausgearbeitete und viel, viel bessere Szene aus einem Film von Ryosuke Hamaguchi, nämlich Wheel of Fortune and Fantasy, wo es auch, also es ist ein Episodenfilm und da gibt es auch eine Episode, in der es so eine Schüler-Lehrer-Beziehung gibt. Und da wird das alles noch mal ein bisschen erotischer aufgeladen und noch ein bisschen feiner gearbeitet. Hier ist das schon sehr on the nose und mit sehr vielen Schnitten versehen, ne? Und mit imaginierten Bildern der Figur, die dann eben dem fröhlichen Eigen-Selbst-Koitus frönt. Und das ist schon alles ein bisschen. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass man das so ein bisschen ablehnt, aber ich fand dann doch genügend interessante Aspekte an diesem Film, dass ich dann schon mit einem gewissen Glück raus bin und dann auch sehr schön über diesen Film diskutieren konnte und war im Endeffekt dann auch doch eine ganz gute Erfahrung, kann man sagen. Ja.
Haben die beiden sich mal in persona getroffen?
Wie die
sowohl diese die der Fan und der.
Sie war Schülerin bei ihm.
Ach genau, Schülerin genau. Im Präsenzunterricht
quasi. Richtig, genau. Also sie, der Film beginnt dann damit, dass sie von ihrem Haus, was auch so ein bisschen in der Schwebe ist, weil es gibt keine Eltern oder sowas, aber sie hat schon ein riesiges Haus offensichtlich irgendwie. Sie muss dann immer, um zur Uni zu kommen, durch so einen dunklen Wald gehen, geht dann dahin und kommt als allererste zu dem Unterricht, während Martin Freeman noch so am Vorbereiten ist des Unterrichts. Und dann sagt sie halt, ja, sie hat da eigentlich nichts zu tun und auch es wird so ein bisschen angedeutet, dass sie drumherum nicht viele soziale Kontakte hat, außer eine Freundin, die im Film sehr präsent ist. Und dann beginnt eben so dieses Spiel zwischen den beiden. So.
Okay.
Und das ist durchaus spannend, ja.
Wird auch thematisiert, dass quasi Liebe zwischen Lehrer und, keine Ahnung, Adeptin nicht okay ist oder dass das Schwierigkeiten mit sich bringt? Oder war das ganz unkompliziert?
Das wird auf jeden Fall angesprochen. Also es gibt dann auch noch eine andere Lehrerkollegenfigur, die offensichtlich sich auch vorstellen könnte, eine sexuelle Beziehung zu einer anderen Schülerin wiederum zu unterhalten. Also da geht es dann darum, dass ihm Nacktfotos geschickt werden und er sitzt dann da, er wird gezeigt, wie er auf dem Sofa sitzt und sich diese Bilder anguckt, ganz genüsslich und so. Dann aber trotzdem Abstand davon nimmt. Also es gibt eine sexuelle Begierde, aber er überschreitet diese Grenze nicht, die da irgendwie da zu sein scheint. Und das wird schon problematisiert. Es geht hier aber, glaube ich, eher, das Thema des Films ist eher, inwiefern sich Persönlichkeit in einem Kunstwerk wiederfinden kann und inwiefern man Eigenschaften oder auch sexuelle Begierde, gewisse Emotionen, Gefühle über ein Kunstwerk wie eben ein Buch transportiert bekommt und dadurch einen ganz anderen Zugang zu Menschen in einer gewissen Weise finden kann. Das ist, glaube ich, so das Spannende daran. Weil im Endeffekt ist es auch so, dass es dann so Dialoge gibt, in denen Jenna Ortega, Martin Freeman so gewisse Eigenschaften sagt, etwas über das Buch oder über die Bücher, die er so geschrieben hat, erzählt, wo er vorher gar nicht so wirklich drauf gekommen ist, wo er sich aber dann denkt, ja, irgendwie sind das doch Gedanken, die bei mir so umherschwirren. Also, dass so etwas zwischen den Zeilen sozusagen mitschwingt, was einem aber selber als Produzenten eines Werkes gar nicht so wirklich auffällt. Was man ja in Kunstwerken immer irgendwie so hat, weil man macht ja nicht alles intentional, sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, so das dominierende Thema des Films. Auch wenn das, was du angesprochen hast, also diese Problematisierung zwischen Lehrer- und Schülerbeziehung, schon auch ein Thema ist in dem Film, aber nicht das Dominante.
Ja. Okay.
Was hast du denn gesehen, Lukas?
Ich habe auch nur einen Film gesehen, aber den tatsächlich sogar im Kino. Zu Hause war wenig Zeit. Ich nehme mir immer was vor, habe auch so ein kleines Programm vor mir. Ich wollte mal Königreich der Himmel und King Arthur so ein bisschen nachholen. Hab die mir beide mal besorgt, weil ich gerade durch so ein bisschen Unterrichtsvorbereitung und so weiter.
King Arthur mit Mads Mikkelsen? Oder der von Guy Ritchie?
Der von Antoine Fuqua.
Ja, also mit Clive das Owen und
Mads Mikkelsen. Clive Owen und Mads Mads Mikkelsen habe ich noch nicht auf dem Cover gesehen. Kenne ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Ist ja irgendwie 2005 oder so erschienen.
Ja. Habe ich sehr oft gesehen. Habe ich wirklich als Kind auch auf, nicht Videokassette, ich glaube schon auf DVD gehabt, sehr oft gesehen.
Okay, nee, bin wirklich mal gespannt, viel gehört und dann auch, so diese Themen tangieren mich gerade so ein bisschen beruflich. Und da dachte ich mir, ich gucke mir das Ganze mal an, vielleicht lässt sich das ja sogar neben dem persönlichen Pleasure irgendwie verwerten für einen Geschichtsunterricht, weil da gerade Spiele für mich immer mal ganz interessant sind. Und mal so ein bisschen eine andere Perspektive liefern, gewisse Lernprozesse aufwerten können und differenzieren können. Und genau, Königreich der Himmel ebenfalls, bin ich auch mal sehr gespannt. Den gibt es ja sogar noch in den Director's Cut, der geht ja über 3 Stunden, ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass beide relativ lang gehen, hatte mich gewundert, weil es die jetzt, wie gesagt, beide in verschiedenen Cuts gab und die dann auch wirklich erstaunlich lang sind. Aber gesehen habe ich im Kino Zone of Interest von Jonathan Glazer, ja, ist ja, sage ich mal, seit Wochen im Gespräch gewesen. Und ich bin einfach mal ganz unbedarft ins Kino gegangen. Natürlich hatte man viel drüber gehört, hohe Erwartungen gehabt und so weiter und so fort. Ist immer ein schwieriges Thema, um in der Öffentlichkeit ja, sage ich mal, respektvoll und allem ja, allem recht machen, darüber zu reden. Ich finde auch, dass das die Prämisse des Films sein kann. Aber dafür fand ich, und das jetzt nur als ganz schnelles Urteil, fand ich den Film wirklich gut. Es ist ein guter Problemaufriss, eine gute Darstellungsform, dass man eben das explizite nicht zeigt, dass jeder kennt, dass jedem bewusst ist. Vielleicht nicht in seiner Drastik, weil sich das, glaube ich, über Kunst, Film etc. schwer nachvollziehen lässt. Auch jetzt in der ganzen Rezeptionsgeschichte, in der Historizität wird da viel Aufklärungsarbeit geleistet. Der Film trägt dazu bei, eine Perspektive zu liefern, eine neue Perspektive zu liefern, aber gleichwohl natürlich die ganze Tragödie und diesen ganzen Schrecken darum nicht zu vergessen. Auch wenn der Film in seinen Bildern ja meist sehr idyllisch, sehr familiär und fast schon einladend deucht, ist das Ganze natürlich nicht so. Und der Film setzt voraus, dass man das natürlich auch weiß, wenn hinter dem Haus quasi eine Nebelschwade von irgendeiner Lokomotive hervorkommt. Und das macht der Film sehr gut, er ist sehr reduziert, ein sehr ruhiger Film, ein ganz entspannter Film, der zu seinen Figuren fast schon so eine Art, ja, Psychogramm zulässt. Man kommt in die intime Privatsphäre von Menschen, die man als verfemte Gruppe, als Nazis natürlich verabscheut, die man kennt, den man sich immer in so einem aseptischen, in so einer aseptischen Haltung nähern kann, nähern darf, aber nie zulassen kann, dafür irgendwie Sympathien, Verständnis und so eine Perspektivübernahme zu übernehmen. Es ist alles immer sehr distanziert, die Beschäftigung mit diesen Themen. Und der Film bricht das so ein bisschen auf, ohne sich, also ich meiner Meinung nach, ohne sich angreifbar zu machen. Es ist, wie gesagt, ein ganz, ganz schwieriges Pflaster, sowas darzustellen. Ich glaube, Jonathan Glazer hat da sicherlich lange drüber nachgedacht, hat da mit vielen Historikern, mit vielen Experten drüber gesprochen, wie man das darstellen kann, ohne dass man quasi mit dem Film in einem Shitstorm endet. Ich kenne nicht viele Filme über den Nationalsozialismus, über den Holocaust. Habe ich leider zu wenige gesehen. Ich habe nicht mal Schindlers Liste gesehen, ich habe Son of Saul gesehen. Das war zumindest ein Film, Jud Süß habe ich gesehen, wobei das ja eher nichts mit dem Holocaust an sich zu tun hat, beziehungsweise mit der Darstellung.
Hast du Das Leben ist schön gesehen?
Habe ich auch nicht gesehen, okay. Nein. Hm. Und da muss ich sagen, habe ich erst mal einen wirklich fruchtbaren, wichtigen, guten Film gesehen. Viele kritisieren das Ende, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Vielleicht landet der Film ja auch mal hier auf dem Tisch. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Nee, ich sag mal ganz kurz was dazu. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich renne seit Wochen hinterher, diesen Film sehen zu wollen. Ich hatte tatsächlich schon 2 Kinokarten, war dann krank, einfach. Ich habe für nächste Woche noch eine Karte. Ich hoffe, diesmal klappt es mal. Und ich habe mir aber, weil mir natürlich auch aufgefallen ist, dass dieser Film so breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird, habe ich mir die Blu-ray einfach schon mal vorbestellt, weil selbst wenn er mir in keinster Weise irgendwie gefällt oder ich keinen Zugang dazu finde, scheint er dann doch so interessant zu sein, dass man drüber reden kann und dass man sich den vielleicht auch öfter mal angucken kann. Deswegen weiß nicht, ob das dann in unseren Zeitplan passt. Wir haben ja schon so ein paar Sachen vorgeplant oder Ideen. Vielleicht zum Blu-ray-Release dann im Juni oder so. Aber das können wir noch nicht sagen, ob der dann bei uns auf dem Tisch landet. Vielleicht auch später dann irgendwann ohne einen besonderen Anlass oder so. Aber erstmal gucke ich mir den auch an.
Also super interessanter Film. Mit einer sehr, mit so einer stillen, schwelenden, heimeligen Drastik, die sich dann relativ, also man kann das schon erkennen, so implizit ist es nicht, aber diese Wings mit dem Zaunpfahl, die sitzen schon. Also es ist ein Film, der auch durchaus wirkt, auch wenn dort eben nicht viel, was heißt nicht viel zu sehen ist, ist umso mehr zu spüren. Wie gesagt, wurde auch schon häufig genannt. Michael Haneke fällt dann dazu ein. Funny Games zum Beispiel. Die Kamera guckt weg, aber man weiß natürlich trotzdem, was da abgeht. Allein schon durch die Tonkulisse, durch die Soundkulisse. So ganz historisch korrekt ist es nicht. Aber ich glaube, der Absicht des Films und dem Impetus des Films tut diese das Näherbringen von diesen eben besagten Haus und in dem Lager tut ihm, glaube ich, keinen Abbruch und ist für die Stilistik und für die Wirkmacht des Films, glaube ich, auch besser. Und ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt von historischer Korrektheit sprechen kann. Also ausschließlich historischer Korrektheit ist, wie gesagt, ich habe darüber länger diskutiert, inwiefern Filmkunst, Kunst überhaupt in der Lage ist, die Realität respektvoll abzubilden und dem irgendwie gerecht werden zu können, weil das letztendlich der Anspruch ist, wenn man sich historischen Themen nähert. Also kommt immer drauf an, man könnte sicherlich dort auch eine Komödie drehen und so weiter und so fort. Das hätte natürlich nichts mit der Realität zu tun, könnte aber gleichwohl.
Das, wenn ich da kurz einhaken darf, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das, was du so beschrieben hast, das hat mich an einen anderen Film erinnert, der einen ganz anderen Zugang lustigerweise wählt, aber trotzdem das Grauen innerhalb dieser Konzentrationslager, ich weiß gar nicht, welches Konzentrationslager es in dem Film dann war, den ich jetzt nennen werde, war, ich könnte mir vorstellen, dass es auch Auschwitz war, weiß gar nicht, aber wie gesagt, der einen anderen Zugang dazu gewählt hat, und das ist Das Leben ist schön, den ich eben schon mal kurz raufgebracht habe. Das ist ein Film, der damals, ich glaube, auch von Roberto Benigni gedreht wurde. Er spielt auch die Hauptrolle in dem Film, und das ist ein italienischer Comedian. So. Und was hat er gemacht? Er hat im Prinzip das, was er vorher schon so in seinen Sketchen, Filmen und so weiter und Fernsehauftritten und so gemacht hat, so diese Slapstick-Comedy so ein bisschen, hat er dann ins Konzentrationslager gebracht. Er spielt nämlich einen Juden, der mit seiner Familie zusammen, beziehungsweise mit seinem Sohn, die werden dann von der Mutter getrennt, in ein Konzentrationslager gebracht werden. Und er versucht dann, diesem Kind auf eine spielerische Art und Weise zu vermitteln, was hier passiert. Beziehungsweise ihn eigentlich gedanklich fern von dem zu halten, was hier passiert. Sondern er sagt ihm die ganze Zeit, ja, das ist alles so ein Spiel und so, ne? Und dann ist er der Einzige im Lager, der Deutsch kann. Und er soll dann an einer Stelle zum Beispiel etwas übersetzen für die Italiener im Lager. Und erzählt dann was vollkommen anderes als das, was der Aufseher den Leuten eigentlich mitteilen will. Ne? Also alle anderen verstehen das dann natürlich irgendwie trotzdem. Aber das Kind bekommt halt so eine spielerische Note damit, ne? Und das ist ein Film, der das Grauen an sich auch nicht zeigt, bis auf einen einzigen großen Leichenberg, der ganz weit in der Entfernung hinter so einer Nebelschwade sich nur andeutet und so. Das fand ich auch damals einen sehr interessanten Zugang. Ich glaube, ich habe den auch zum ersten Mal in der Schule gesehen, im Literaturunterricht oder so. Also Deutsch.
Ich überlege gerade über einen Film. Haben wir ja doch gesprochen. Ich sehe.
Oh ja, stimmt.
Kommt dem ja auch ungefähr gleich.
Komm und sieh.
Ach, ja, ich sehe, das war der österreichische Film. Ja, genau, das war der Horrorfilm mit der Mutter und den Kindern. Ja. Komm und sieh. Richtig. Der DDR-Titel hieß anders, das irritiert mich auch mal. Ich verwechsel das auch mal. Geh und sieh oder irgend sowas. Ja. Den haben wir ja auch sogar schon hier besprochen. Ich glaube, das war vielleicht sogar unsere 20. oder 25. Folge. Das könnte irgendwie so ein kleiner Meilenstein gewesen sein. Ja. Genau, aber wie gesagt, für mich sehr wichtiger Film, der eben genau das repräsentiert, was da, was, ja, also die Geschichtlichkeit solcher Themen repräsentieren kann. Falls da noch jemand nicht drin war und zögert reinzugehen, bitte anschauen, ein sehr guter Film. Sollte auch noch in manchen Kinos laufen. Ich glaube, in Erfurt ist er jetzt raus, leider. Aber vielleicht das ein oder andere Programmkino. Also,
wie gesagt, nächste Woche läuft er noch. Ich habe eine Karte für nächsten Mittwoch, glaube ich, noch.
Ja. In unserem großen Kino?
Nee, im Kinoclub.
Okay.
Wurde vielleicht wieder neu aufgelegt dann wahrscheinlich. Der lief ja eine ganze Zeit. Und das war ja im Kinoclub bei uns in Erfurt. Das ist so eine wunderschöne Sache, dass man ja teilweise gar keine Karte bekommen hat für den Film. Ne? Ja. Also der war wirklich, du bist da reingegangen und jede Vorstellung war ausverkauft. Ja. Also da hat sich das schön gelohnt auch. Ja.
Schön. Genau. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Auf jeden Fall, Zone of Interest, absolute Empfehlung. Kann man sich angucken.
Ja. Hast du noch was ansonsten?
Das war's.
Nee, gut. Dann, es ist nämlich kaum zu glauben, aber wir kommen jetzt zu einem heiteren Thema oder einem heitereren Thema als Thema.
Ja, das stimmt.
Das, was wir gerade eben besprochen haben. Der Film unserer heutigen Folge, Pusher, aus dem Jahre 1996 von Nicholas Winding Refn. Das Schauspiel- oder Langfilmdebüt von Mads Mikkelsen sehen wir hier. Du hast diesen Film angebracht. Mhm. Und wir führen ja keine Vorgespräche, sondern gehen in der Regel relativ unbedarft hier einfach rein.
Ja.
Und ich bin durch dich auf diese Reihe gekommen. Ich wusste natürlich, Nicholas Winding Refn kannte schon Drive, Neon Demon, Valhalla Rising und Valhalla Rising nicht, den habe ich auch später erst nachgeholt, aber sowas wie Bronson zum Beispiel. Nur das Frühwerk von Refn, so mit der Pusher-Trilogie, mit Bleeder, Fear X und so, das habe ich alles erst im letzten Jahr, glaube ich, nachgeholt. So, ne? Und wir haben ja im Vorfeld gesprochen und du hast gesagt, du hast gar nicht so viele Punkte jetzt so. Und gerade vor diesem Hintergrund würde ich dich mal fragen, und das ist jetzt kein Angriff, weil ich finde diesen Film auch grandios, wirklich fantastisch. Was findest du denn so gut an dem Film?
Da steigen wir natürlich schon voll ein.
Wir können vielleicht erstmal die Handlung, ne, um das vielleicht ein bisschen.
Ja, können wir machen. Kommen wir erstmal zur Handlung, dann kann ich nochmal kurz preisgeben oder so ein bisschen anteasern, warum das eine grandiose Reihe ist. Erstmal zur Handlung. Und zwar begleiten wir über circa eine Woche hinweg die beiden Ganoven, Frank und Tony. Die beiden sind ja in Kopenhagen wahrscheinlich berüchtigte, bekannte, vielleicht auch unbekanntere, das wird gar nicht so genau klassifiziert, Heroindealer, die ihr Auskommen damit bestreiten, Drogen zu verkaufen für wahrscheinlich ihren Vorgesetzten, ihren Boss, ihren Mobster. Milo, einen Serben, der auch in Kopenhagen ansässig ist, sich dort immer in so einem, ich glaube, Roter Stern Belgrad Café Restaurant rumtreibt. Auf jeden Fall sieht man am Fenster großes Logo prangern. Und von dort aus erhalten sie ihre Aufträge, versuchen ihr Auskommen, wie gesagt, mit kleinen Gewinnen zu maximieren. Und die ein oder anderen Deals gehen mächtig schief. Die Polizei spielt auch immer mal eine kleine Rolle und trägt letztlich dazu bei, dass sich die Freundschaft so nach der Hälfte des Films zwischen Frank und Tony auseinanderlebt. Relativ brutal sogar. Frank muss, ich glaube, mehrere hundert Gramm Heroin in einem See ertränken. Das Geld ist weg, der Stoff ist weg. Und von da an macht sich für Frank, den wir bisher so in seiner alltäglichen Umwelt kennengelernt haben, eröffnet sich für Frank wirklich so eine Wendeltreppe des Abstiegs, noch weiter herunter, als er eh schon ist. Und er ist nun dabei, ja, das Geld wiederum aufzutreiben, um Milo nicht zu kränken, beziehungsweise um Milo nicht auf die Idee zu bringen, ihn irgendwie ans Feld zu wollen. Und er versucht, verschiedene Freunde, Schuldner und Menschen, die er kennt, unter anderem seine Mutter, im wahrsten Sinne des Wortes anzupumpen, Geld einzutreiben und versucht wirklich fiebertraumartig da wiederum schnell zur Kohle zu kommen, durch kleinere Verkäufe, durch, wie gesagt, Diebstahl, durch Erpressung. Und alles in allem Ja, kommt er nicht so richtig voran. Milo will ihn dann, hetzt quasi seine, wie könnte man das nennen, seine
Ja,
Schläger
genau.
auf ihn. Allen voran Radovan, einen wirklich glatzköpfigen, großen, wahrscheinlich auch Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und ja, es wird eigentlich immer düsterer, bis letztlich Frank, ich glaube, so 70.000 Kronen wiederum zusammen hat. Einen Anruf von Frank bekommt, hier, komm, mit dem Geld her, bring die 70.000 her, du schuldest mir zwar 230.000 dänische Kronen, aber dann, das passt, wir kriegen noch hier deine Autoschlüssel und die Uhr, die du trägst und die Kette und dann machen wir hier reinen Tisch und können wieder Freunde sein. Aber da hat er die Rechnung ohne seine Freundin gemacht, die ihm dann auch noch das Geld klaut, quasi alles, was er hat, nimmt, ihn stehen lässt, ins Auto steigt, weg ist. Und von nun an steht Frank am Ende des Films allein, wirklich allein auf der dunklen Straße und muss erst mal ja, überlegen, was er sich da überhaupt eingebrockt hat, was ihm jetzt wahrscheinlich bevorsteht. Und das kann sich der Zuschauer, können wir uns ja auch denken, dass die Zeit, die Frank nach dem Film begegnen wird, nicht rosig aussieht. Und so endet der Film quasi am Ende von allem. Und das war es, denke ich, auch schon. Ein relativ eindringlicher, wirklich beinharter Film. Ich denke mal, ich konnte das jetzt einigermaßen gut abreißen. Und damit würde ich noch mal die Gesprächsrunde eröffnen. Du hattest mir eine Frage gestellt.
Genau, was ist so verdammt gut an diesem Film? Was findest du jetzt so verdammt gut an Film?
Ja,
Vielleicht ohne zu tief in einzelne Themen schon zu
ja.
gehen, vielleicht so einen groben Überblick, was dich fasziniert einfach an dem Film.
Also, das zählt jetzt so ein bisschen. Ich versuche das dann zu den jeweiligen Gesprächen nochmal aufzugreifen. Das gilt so ein bisschen für alle drei Filme. Ich finde, Reven schafft es hier mit sehr reduzierten Mitteln, einen Film zu drehen, der nicht durch eine extravagante Montage, der nicht durch visuellen Bombast, der nicht durch irgendwie eine ziselierte Kameraarbeit oder durch eine Verliebtheit in irgendwelche Hochkulturen versucht, eine sehr tragische Geschichte darzustellen, sondern er versucht das wirklich mit so einem Pseudorealismus, mit wirklich so einem Naturalismus, der mich seit dem ersten Mal sehr beeindruckt hat, der mich immer wieder an seinen Bann zieht. Ich kann die Filme sehr gut wegschauen. Immer und immer wieder catcht mich immer wieder. Ähnlich wie bei X-Drummer. Eigentlich fast genau das gleiche Setting. Wir sehen Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ich gehe auch später noch darauf ein, warum die ausgeschlossen sind und was wir daraus mitnehmen und lernen können und so weiter und so fort. Aber ich mag Filme, die das, was wir verfemen, das, was wir ausgrenzen wollen, weil es nicht zu uns gehören soll, die holt sich der Film ran und zeigt die wirklich mit einer sehr subjektiven Kamera. Wir sind quasi immer mit direkt dabei und zeigt, dass eben diese Masse an Menschen, die wir meiden, die wir nicht gut finden und die wir vielleicht auch im privaten Kreis ja, beleidigen, diskreditieren und einfach nicht als das anerkennen, was wir sind. Das macht der Film eben nicht. Also der Film holt die Menschen ran und zeigt die Menschen oder zeigt diese Person eben als Menschen mit Gefühlen, mit Hoffnungen, mit Ängsten, mit Sorgen und vielleicht auch mit Zielen. Und der Film sorgt dafür, dass ja diese Grenzen, die in der kapitalistischen Gesellschaft nun mal bestehen. Ich unterstelle jetzt jedem, dass er zumindest so in drei Kasten, wenn man so will, denkt. Es gibt die ganz Reichen, es gibt dann so uns und es gibt auch noch welche, die drunter sind. Es müssen immer welche drunter sein. Und die Menschen, die drunter sind, werden hier im Film gezeigt. Und nach Sichtung des Films, wenn man so ein bisschen drüber reflektiert, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass Reven diese Grenzen, wie gesagt, nivelliert. Die Menschen, die dort sind, eben als Menschen zeigt, gerade eben die Figuren, die immer im Fokus stehen, hier eben Frank, und dafür sorgt, dass wir das Ganze verstehen können, dass wir auch diese Menschen nachvollziehen können und auch uns mit diesen Menschen dann doch irgendwie identifizieren können. Natürlich ist es nur ein Film und auch unsere Konstruktion von Gangstern, von Drogendealern und so weiter und so fort wird natürlich auch genährt aus den Medien, aus Filmen und so weiter und so fort. So natürlich auch in diesem Film, aber ich glaube mal oder ich möchte dem Film andichten, dass er das wahrscheinlich so gut wie kein anderer macht, dass er zeigt, dass auch eben diese Menschen Menschen sind und dass diese Menschen eben das sind, weil es Menschen gibt, die wollen oder die vielleicht billig in Kauf nehmen, dass diese Menschen zu dem werden, was sie sind. Und diese Nivellierung gesellschaftlicher Grenzen finde ich wunderbar, wie der Film es innerhalb von, keine Ahnung, 95 Minuten, 100 Minuten schafft, diese Gangster, diese Kriminellen.
Ich glaube 1,50 circa.
1,50, ja, okay.
Fast zwei.
Ja. Ja. Hm. Wie der Film es schafft, wirklich diese Menschen menschlich wirken zu lassen. Also so dieses humanistische Momentum des Films ist wirklich wunderbar, ohne irgendwas zu beschönigen, ohne irgendwie irgendeine Schwelle der Drastik herabsenken zu wollen, sodass man leichteren Zugang hat, überhaupt nicht. Aber wir sehen zum Beispiel hier im ersten Teil Frank als quasi nächsten Partner. Also die Kamera ist wirklich immer dabei und so weiter und so fort. Und wir lernen ihn kennen, ohne dass ein explizites Kennenlernen arrangiert wird. Wir sehen durch Blicke, durch Mimik, durch Gestik, durch Gespräche mit Dritten und durch diese ganzen Kaskaden, durch die er geht, einfach, was das für ein Typ ist und dieses, auch wiederum dieses Psychogramm, was hier aufgemacht wird, erzeugt für die Herangehensweise des Films, für die Figuren des Films, für mich persönlich eine unglaubliche Sympathie. Liegt vielleicht auch daran, ich möchte mich da jetzt nicht gangstermäßiger machen, als ich bin, liegt vielleicht auch daran, dass ich in meiner Jugend, in meiner Kindheit, in meiner Heimatstadt mit
meine Lolli geklaut habe.
Ja, auch habe ich auch gemacht, Kaugummis, dass ich mit solchen Menschen zu tun hatte, die quasi, ja, an der Schwelle waren, genau so zu wehren oder so zu sein. Viel hat sich da aus dem Augen verloren, hat sich da auseinandergelebt. Mhm. Aber genau das waren die Jungs, mit denen ich am Nachmittag Fußball gespielt habe.
Ach, lustig.
Die genau solche Biografien wahrscheinlich beschritten haben oder beschreiten. Von manchen weiß ich es auch, dass da einiges in eine ganz falsche Richtung ging. Mhm. Aber es sind Menschen, die kann man lieb haben.
Absolut. Also das eint uns tatsächlich. Also ich hatte jetzt nicht in regelmäßig irgendwie jeden Tag oder so Kontakt zu solchen Menschen, habe auch selbst als Junge keine Drogen konsumiert oder sowas. Aber wir hatten auf jeden Fall auch mal mindestens einen im Dorf, der so ähnlich gelebt hat. So, ne? Also jetzt nicht mit diesen ganzen Gewalteskapaden und so weiter und so fort, aber grundsätzlich so Drogen verkauft hat. Also vergleichsweise harmlose, muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Also welche, die vielleicht vor kurzem erst legalisiert wurden, hier in Deutschland. Aber trotzdem war das so eine ähnliche Ästhetik, wie man es auch hier hat. Ne? Ja. Das sind so diese billigen Klamotten, teilweise Sportklamotten und so, und gleichzeitig so diese Kettchen da. Ne? Also irgendwie scheint sich da was fortzusetzen. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich auch, also ich finde, das stimmt alles, was du sagst. Und diese Empathie, die man für diese Figuren hat, die kommt auf jeden Fall auch raus, finde ich. Und das ist auch das, was mich an diesem Film so fasziniert, dass man hier den Zugang zu einem solchen Milieu bekommt, was aber eben durch diesen harschen Realismus, dieses quasi Dokumentarische, transportiert wird, sodass man wirklich das Gefühl hat, hier eng an der Lebensrealität von solchen Menschen in Kopenhagen eben da zu sein. Und das ist ja lustigerweise, Entschuldigung, ein Unterschied zu anderen Filmen von Nicholas Winding Refn, wo wir ja teilweise auch solchen Figuren folgen, wie zum Beispiel in Drive folgen wir ja auch einem Kriminellen, ne? Oder in Bronson eben diesem Schlägertypen, der lehnt sich ja an reale Persönlichkeit an, die wegen, ich glaube, nur einer Lappalie in den Knast gekommen ist und dann sich immer wieder da mit irgendwelchen Polizisten geprügelt hat und dann über Jahre hinweg dann im Gefängnis war. Oder auch in anderen Filmen, wie Only God Forgives eben auch. Und trotzdem geht Refn da ja geht diese ganze Geschichte ja mit einem vollkommen anderen Konzept an, nämlich das sind ja vollkommen durchästhetisierte Filme. Mhm. Ne? Also Filme, wo wirklich, wo du weißt, jeder einzelne Kamerashot ist bis ins kleinste Detail hundertprozentig so durchgeplant, es ist perfekt ausgelichtet, es wird auch viel mit unterschiedlichen Farben gespielt. Das ist ja was, was man hier gar nicht hat. Das ist teilweise vollkommen wackelige Kamera, ne, die sehr, sehr nah dann teilweise an die Person dran geht. Ihn teilweise so hinterher hechelt oder hinterher rennt, ja, wenn man so will, fast schon. Ne? Und da können wir später vielleicht nochmal genauer drüber reden, aber trotzdem so ein Funken an Kunsthaftigkeit sich doch noch bewahrt. Mhm. Vor allem würde ich sagen durch den Schnitt, sodass durch den Schnitt teilweise nur Zehntelsekunden oder sowas, ja, überbrückt werden, ne? Und da trotzdem irgendwie so dieses Bild eines Menschen im Schnittraum irgendwie einem so entgegenkommt. Ne? Also also da ist trotzdem künstlerischer Gedanke drin natürlich, der sich dadurch auch ausdrückt und der dadurch auch einem Publikum gezeigt wird. Aber trotzdem die Art und Weise, wie diese Kamera hier geführt wird, da hat man das Gefühl, dass man selbst eben Teil dieser Welt ist und dann auch da in diesen Zimmern da irgendwie stehen könnte, ne? Wenn da irgendwie die Drogen gegen das Geld ausgetauscht, ja, werden.
So. Absolut. Kommen wir mal zu einer kleinen Frage. Ich würde dem Film jetzt einfach mal wie in so einer Art These unterstellen, er sei ein Gangsterfilm. Hat der Film irgendwas mit Scorseses Film zu tun, mit Brian De Palmas Film zu tun? Kann man den Film irgendwie unterstellen, was in die Richtung, ich nenne jetzt einfach mal einen Titel, Scarface, Goodfellas zu haben?
Ich musste an Scorsese denken. Ich musste erstmal an Taxi Driver denken, obwohl das eine ganz, ganz andere Baustelle eigentlich ist. Aber dieser Ansatz im New Hollywood Kino, einzelne Personen von der Straße zu zeigen und eben nicht diese großen Stars oder beziehungsweise großen historischen Persönlichkeiten oder irgendwelche Feldherren oder was weiß ich, in diesen Monumentalfilm ins Zentrum des Films zu stellen, das ist etwas, was diesen Film ja auf jeden Fall dann mit dem New Hollywood Kino, würde ich sagen, vereint, wo ja Martin Scorsese seine Wurzeln hat. Ich musste eher an Mean Streets denken, lustigerweise, weil dort auch mit ähnlichen Kameraeinstellungen, mit teilweise sehr, sehr klaren Close-ups und nahen Einstellungen gearbeitet wird. Ansonsten ist das ein Gangsterfilm. Es ist in diesem Sinne, hat dieser Film einen Bezug auch zu diesem Film, als dass es um Leute geht, die versuchen, in einer Gangsterwelt, in der es eigentlich keine Gerechtigkeit und keine Ausflucht gibt, zurechtzukommen. Und irgendwie gefühlt von einem Job zum nächsten zu hangeln und dann sich in so einen gefährlichen Strudel hineinzubegeben. Das sehe ich da schon. Das sehe ich auch in Taxi Driver, wobei es da eher um die emotionale Verbundenheit zu bestimmten Figuren geht. Also es ist eine eigene Entscheidung dann in diesem Sinne. Ne? Es gibt ja auch, finde ich, zwischen Taxi Driver und diesem Film hier, Pusher, eine Parallele dahingehend, dass es auch eine Frauenfigur gibt, die irgendwie etwas Rettenswertes hat. Ne? Also Jodie Foster in Taxi Driver ist ja diese junge Prostituierte. Und ich hatte bei Vic, wie sie hier im Film heißt, auch das Gefühl, sie ist ja eine Tänzerin, eine erotische Tänzerin. Und hat aber trotzdem auch die ganze Zeit dieses engelsgleiche Gesicht so, als ob sie gar nicht in diese Welt gehört. Und dann wird das aber gekreuzt mit diesen schwarzen Haaren und diesem dunklen Outfit, so als ob ihr irgendwas aufgestülpt wurde. Ne? Mhm. Als ob sie eigentlich wünscht man sich eine andere Zukunft für sie, so als Zuschauer, hätte ich jetzt gesagt, dass sie da irgendwie rauskommt, was ja für sie auch ein Happy End dann eventuell sein könnte.
Richtig.
Das würde ich jetzt erstmal da so stehen lassen. Mhm. Ich musste an Scorsese natürlich denken, habe ich ja gesagt. Ich musste vor allem aber auch, wenn wir jetzt schon bei Interdacts to End verweisen sind, an den ein Jahr vorher erschienenen La Haine Hass denken. Zum einen, weil es, glaube ich, ein ähnliches Milieu ist. Also das ist durchaus vergleichbar. Es sind in La Haine, soweit ich weiß, nicht unbedingt Gangster, sondern eher so Jugendliche, die nicht in der organisierten Kriminalität unterwegs sind auf jeden Fall. Es gibt aber auch noch ein paar andere spannende Parallelen, aber dazu komme ich dann, wenn ich mit dem Thema dran bin. Ja. Wie würdest du das denn sehen?
Also ich habe mir da natürlich auch drüber Gedanken gemacht. Der Ursprung des Gedankens kam im Film auf, als ich an dem Spiegel, ich glaube in Franks Bude, beziehungsweise in ein Bild sah, vielleicht war es eine Postkarte, es war nicht größer als eine Postkarte von Johnny Montana, wie er da gerade von seinem Altan runterballert. Da kam mir so der Gedanke, okay, hier könnte ja doch irgendwie so ein bisschen New Hollywood drinstecken und so dieses ganze Gangster-Thema, dieses ganze Aufstiegsversprechen, dieser dunkle American Dream kann hier schon irgendwie drinstecken. Es ist ein bisschen anders. Wir haben es hier nicht wie in vielen anderen Gangsterfilmen mit Einwanderern zu tun. Also weder Italiener noch irgendwie Latinos noch irgendwie Iren und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, dass Frank schon irgendwie dort aus der Hood ist, dort aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Dann natürlich ins falsche Milieu gerutscht ist, wo dann auch irgendwelche Einwanderer, deren Integration in irgendeiner Form fehlgeschlagen ist, kriminell werden und hat sich dem irgendwie angeschlossen. Und ich habe auch überlegt, ob Kopenhagen für so einen Gangsterfilm das richtige Umfeld wäre. Ich habe auch mal überlegt, inwiefern wird denn Kopenhagen hier als Stadt für einen Gangsterfilm dargestellt. Man denkt jetzt an, wenn ich an Kopenhagen denke, da denke ich an ein geordnetes, an aufgeräumtes und schönes Dänemark, womit man keine Kriminalität verbindet. Ich glaube, Nikolaus Winding-Refn möchte uns hiermit eines anderen belehren, da er, glaube ich, auch zu diesem Film biografische Zugänge hat, die in den Film eingeflossen sind. Ich glaube, er weiß, wie es so in den Gossen von Kopenhagen oder woanders in Dänemark zu jener Zeit ablief. Vielleicht hat sich das jetzt geändert.
Also ich meine, er hat zumindest mal gesagt, dass er mit der Kopenhagener Clubkultur sehr, sehr eng verbunden war, die ja hier auch eine Rolle spielt, wo ja offensichtlich diese Leute auch einen Bezug zu haben irgendwie. Mhm. So als kleiner Einwurf vielleicht.
Ja, ja. Genau. Und da würde ich schon sagen, also Kopenhagen wirkt hier im Film sehr, sehr unnahbar, sehr groß. Man muss sich weder orientieren, noch bekommt man irgendwelche Orte klar zugewiesen. Man kennt die Orte, in denen eben was abgeht. Das sind aber mehr Räume, mehr Wohnungen, mehr einfach Orte des Zusammenkommens als jetzt Straßen, Häuser, Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Da werden wenige Fixpunkte geschaffen. Und es hat schon so diesen anonymen Charakter, dass diejenigen, die wir sehen, gar nicht so richtig zu der Stadt gehören. Die nutzen das zwar, aber nutzen diesen Raum auch nur, um zu pöbeln, um negativ aufzufallen und um eben darzustellen, dass sie irgendwie hier gar nicht so richtig dazugehören. Erst wenn es dann wirklich hinter die Tür geht, hinter die Gardine, wo dann, sage ich mal, die Jalousie zugezogen wird, da beginnen dann, sage ich mal, die Persönlichkeiten zu existieren. Aber so in der Stadt, wenn sie da irgendwie durch eine Parfümerie gehen oder so, da kommt niemand und fragt, kann ich ihnen helfen oder so. Die machen da einfach ihr Ding, zerren da alles irgendwie rum und wirken so ein bisschen unsichtbar, werden gar nicht so richtig wahrgenommen.
Mhm. Um da vielleicht anzuknüpfen direkt, weil das ist was ich mir auch aufgeschrieben habe, dass der Film von Kopenhagen als Stadt relativ wenig zeigt. Mhm. Ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Zum einen, dass der Film generell sehr, sehr stark an seiner Hauptfigur haftet. Und Sebastian Seidler von Projektion Kinogespräche hat da für meine Begriffe einen sehr klugen Punkt eingebracht, mal in der Diskussion, als die über Nikolaus Winding-Refn allgemein gesprochen haben. Er hat mal die These aufgestellt, dass jeder dieser Pusher-Filme das Tempo und den Rhythmus seiner Hauptfigur übernimmt. Und das finde ich zumindest wir werden bei den anderen beiden Filmen mal drüber sprechen wahrscheinlich, aber ich finde, das ist auf diesen ersten Film schon sehr, sehr gut zutreffend, weil gerade dieses, dass unsere Hauptfigur Frank eigentlich immer nur das Ziel hat, in diese Wohnung reinzugehen, sich den nächsten Stoff zu besorgen und ihn weiterzuverkaufen und eigentlich alles andere um sich herum ausblendet, was ja auch dann zusammenhängt mit den sehr engen Kameraperspektiven, die wir hier die ganze Zeit sehen, ne? Also der Film besteht zum ganz großen Teil aus nahen Close-ups teilweise, vielleicht maximal eine halbnahe. Es gibt, glaube ich, eine größere Einstellung mal, wenn Franke fliehen muss über die Straße und er rennt dann so von rechts nach links, ne? Er flieht dann vor diesen Gangstern und vor der Polizei. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo dann eben auch der Raum der Stadt durch die Kamera erschlossen werden muss, ein Stück weit, damit wir so ein gewisses Gefühl auch dafür bekommen, dass es noch was anderes außerhalb dieses eigenen Erfahrungsraums von Franke gibt, den er sonst so hat. Aber ansonsten ist das alles sehr, sehr eng getaktet. Es gibt da auch Momente, wenn Leute einen Raum betreten und die Kamera hat erst eine weitere Perspektive, also meinetwegen eine totale oder eine halbtotale, und zoomt dann ganz schnell an die Gesichter ran.
Ja, ne? Ja.
Also sie interessiert sich für Emotionen und für die Gesichtsausdrücke von vor allem Franke, muss man sagen. Ne? Das gibt es dann auch bei anderen Figuren teilweise noch, aber hauptsächlich bezieht sich das auf Franke. Und dahin würde ich sagen, dass dieser Rhythmus eben nur die Erfahrungswelt von Franke bedient und dass er im Prinzip gerade in dieser Hektik, die vor allem dann ab, ich würde sagen, einem Drittel des Films dann so richtig losgeht, ne, dass das dann noch extremer wird, sodass wir gar nicht mehr diese transitorischen Räume haben, dass auf der Straße in irgendeine Wohnung reingegangen wird, sondern dass man im Prinzip nur noch an einem Ort ist, ja. Schnitt, man ist am nächsten Ort, Schnitt, man ist am nächsten Ort. Mhm. Ne? Also es wird alles ausgeblendet. Mhm. Es geht nur noch darum, zu bestimmten Orten zu kommen, um da eben weiterzukommen in der eigenen Mission, Geld oder Drogen oder was weiß ich zu beschaffen.
Man muss auch dazu sagen, die klassischen Gangsterfilme, die Mafiafilme, dort sind ja immer auch Figuren zu sehen, die so ein gewisses Appeal haben. Ja, also wenn man jetzt irgendwie den Don sieht, bei Godfather und so weiter, da bringen die ja schon einen Zeichenvorrat mit, der irgendwie, ja, so dieses Übermächtige, dieses Elegante, dieses aber auch wiederum Gefährliche und fast schon so Eminenzartige mit sich bringen. So ist es auch in beispielsweise Scarface. Dort sehen wir ja auch immer mal noch größere Bosse, und wenn man bei dem Boss ist und den quasi sabotiert hat, kommt man zum nächstgrößeren und so weiter und so fort. Und die bringen ja alle immer so eine gewisse Grazie mit sich. Und hier ist das, finde ich, überhaupt nicht so. Also wir haben es hier nicht mit einem großen Netzwerk zu tun. Wir haben es hier nicht mit edlen Leuten zu tun, mit Persönlichkeiten, die erhaben sind und die einen gewissen Stolz haben oder die Prinzipien haben, sondern wir haben es hier wirklich mit Menschen zu tun, die absolut opportunistisch sind und sich allen Widrigkeiten beugen, wenn sie nur irgendwie ein gewisses Maß an Geld oder an Erwerb generieren können. Auch der vermeintliche Boss Milo ist ja im Prinzip einfach irgendwie ein Typ, der in irgendeinem verqualmten und verrußten Laden sitzt, ganz schäbig auf irgendwelchen Plastikstühlen, und eben Tony und Frank irgendwie delegiert, dass sie mal ein paar Euros machen. Also hier geht es ja auch nicht um Riesenbeträge. Also 230.000 Kronen, die Summe, die am Ende quasi zum Fall Franks führt, die geschuldet wird, das sind, glaube ich, ich weiß nicht, 30.000 Euro. Und wenn man jetzt die Gangsterfilme kennt, da geht es jetzt mal nicht um 30.000 Dollar oder eben Euro, sondern da geht es um ganz andere Beträge, da geht es in die Millionen, da will man im Geld baden, schwimmen, da will man sich Villen bauen, da will man einen Fuhrpark an Ferraris und Lamborghinis haben, da will man Zigarre rauchen, den besten Champagner trinken und so weiter und so fort. Das ist hier gar nicht so. Das ist, wie gesagt, so super natürlich, so wie man sich halt eine urbanisierte Unterwelt vorstellt, mit so Kleinkriminalität, mit Kriminellen, die selbst ja den Dreck anderer Leute unter Nägeln vorkratzen würden, wenn es irgendwie ein bisschen Geld bringen würde, ein paar dänische Kronen, um beim Film zu bleiben.
Den Vergleich mit Vito Corleone finde ich ganz gut, weil in der Pate ist es ja auch so, dass ja auch die ganze Zeit einem dieses riesige Grundstück so ein bisschen ins Auge gedrückt wird. Oder sagen wir nicht das riesige Grundstück, sondern dass es eben dieses Haus gibt, wo die ganze Familie immer zusammenkommt. Da ist noch so ein Riesentor davor. Ne? Ja. Das wird von zwei Leuten immer bewacht und so. Ne? Der Vito ist da, Vito, ich nenne ihn Vito, ich habe ihn sehr oft gesehen in meiner Kindheit, wie du weißt. der ist da geschützt. Und er muss dann im Verlaufe des Films nur einmal kurz an so einem Marktplatz irgendwie Obst kaufen gehen und wird direkt erschossen. Ja. Milo könnte das die ganze Zeit passieren, ne? Da müssen nur mal zwei Leute in den Laden rein, und wenn hier, wenn sein Kollege Radovan mal nicht da ist, dann war's es halt, ne?
Ja.
Theoretisch.
Richtig, ja. Irgendwo steckt hier ja auch dieser Wille nach Ruhm und Reichtum, aber das ist halt so reduziert, dass es auch eigentlich kein klar definiertes Ziel gibt. Also wir bekommen während des Films nicht mit, dass Frank jetzt irgendein explizites Ziel hat. Versucht, wie gesagt, irgendwie Geld zu machen, seine Schulden zu begleichen, aber er möchte weder irgendwie eine Ikone des Drogengeschäfts in Kopenhagen werden, noch möchte er irgendwie einen riesigen Reichtum generieren, noch möchte er irgendwie aussteigen. Also es ist ja auch letztlich keine Aussteigergeschichte, dass er sich irgendwie in einem Teufelskreis findet, aus dem er raus möchte. Gar nicht, es ist irgendwie so eine Sinnlosigkeit, so eine Lethargie wird hier eingebunden und wirklich so dieses alltägliche Leben wird hier erzählt. Die wird keine große Geschichte erzählt, die wird kein riesen Tamtam draus gemacht, dass hier irgendeine Person sonst was vorhat und wir sie jetzt auf diesem Weg nach oben begleiten können und auch auf dem Weg nach unten natürlich, sondern das bleibt hier alles wirklich in diesem dreckigen, abseitigen, untergründigen Sujet, das ja, Frank letztlich auch irgendwie nur ein Laufbursche ist, der irgendwie von einem anderen billigen Typen instrumentalisiert wird, unter Druck gesetzt wird, bedroht wird und so weiter und so fort. Und wir haben hier eben nicht diese Opulenz und diese Statussymbole. Von daher macht er schon ein bisschen was anders als eben diese großen Vorbilder, auf die ich ansprechen wollte. Genau. Und ich würde sagen, also man hat schon so ein bisschen dieses Gangster-Feeling, aber diese Gangster-Romantik, was man auch in Goodfellas hat, wie dann so dieses Hineinkommen in eine Familie, jeder kümmert sich um jeden, man wird umsorgt, man lernt wichtige Leute kennen und so weiter, das gibt's hier gar nicht. Und so dieser Sozialrealismus räumt hier wirklich so mit diesem Mythos auf, den man sich vielleicht durch diese Klassiker hat verklären lassen. Vielleicht ist es auch eine Romantik, die es mal in den 60er, 70ern gab, als diese Aufstiegsversprechen noch wahrer werden konnten, aber ich glaube, Rief möchte hier ganz eindeutig darstellen, dass eben diese organisierte oder halborganisierte Drogenkriminalität, zumindest in Kopenhagen, einfach nur im Dreck gräbt und auch immer irgendwie im Dreck graben wird.
Und es da irgendwie keinen Ausweg gibt, ne? Also wir können das Ganze ja mal so ein bisschen angehen, dass wir so ein bisschen über die Struktur des Films vielleicht sprechen. Wir haben am Anfang, ich würde sagen, so bis zum ersten Treffen mit dem Schweden, haben wir so eine Charakterisierung im Prinzip der Figuren. Ne? Also wir haben diese Alltagsdarstellung, wir sehen Franke und Tony, genau, Tony heißt er, gespielt von Mads Mikkelsen, wie gesagt, erste Rolle, die er überhaupt gespielt hat.
In einem Langfilm. Aber 31.
Zu
der Zeit, ich glaube 31 Jahre war er, ne? Ein junger Mads Mikkelsen.
Also wir können beide noch Filmstars werden. Es kann noch werden. Wir haben diese Alltagsdarstellung, die beiden gehen in eine Wohnung, holen das Geld. Es gibt da schon Streitereien um so ein paar Kronen halt. Ne? Also der eine hat nur 45, glaube ich, da und es kostet aber 50 und so. Ne? Also da geht es schon um so diese Kleinstbeträge, ne? Wo man ja eigentlich sagen könnte, ja, mein Gott, ne, ich nehme es halt, ne, wenn man, also, ne, weiß nicht, wie das dann so generell so angenommen wird oder ob er dann andere Verpflichtungen wiederum bei einem anderen Schuldner hat oder sowas, die er sonst nicht bezahlen könnte oder so, ne, aber das wird ja zumindest so ein bisschen angedeutet. Und dann fahren sie so ein bisschen durch die Stadt und ich finde das ganz spannend, wie diese beiden Figuren hier gezeigt werden. Wir haben dann diese Szene, in der sie zum ersten Mal im Auto sitzen, die Kamera schaut so vom Armaturenbrett, kann man sagen, auf die beiden und zeigt so einen Dialog. Die beiden reden über Frauen, über wie sie es Frauen am besten besorgen könnten und so. Ne? Gerade Tony wird da sehr, sehr eindimensional erstmal gezeigt, was ich ganz spannend finde, gerade in Kombination mit dem Film, der ja dann folgen wird, wo Tony ja dann zur Hauptfigur erhoben wird. Aber hier wird er erstmal sehr, sehr eindimensional dargestellt, auch so ein bisschen so ein Trottel, ne? Also gerade im späteren Teil versucht er dann irgendwie ein Kunststück und verstaucht sich das Bein oder einen Fuß, glaube ich, ne? Weiß nicht, irgendeine Verletzung auf jeden Fall hat er dann und lacht die ganze Zeit so komisch, ne? Und sagt, dass er mal einer Frau ins Gesicht gepinkelt hat und so, als ihm einen geblasen hat und so, diese ganzen Geschichten und findet das total super. Während Franke auch so ein bisschen auf den Zug aufspringen will, also auch so sagt, ja, hier, was soll ich mit der Vic da, ne, das ist doch auch nur so eine, ne, und eigentlich scheint er doch irgendwie Gefühle zu haben. Und er hat da schon, ich weiß nicht, so tränende Augen. Er hat da so einen Blick drauf, der so schwankt zwischen, ich will jetzt eigentlich hier den harten Mann markieren und meinem Kumpel gegenüber, aber gleichzeitig steckt da so eine Traurigkeit, so eine Unsicherheit irgendwie drin, ne. Das finde ich schon mal ganz spannend. Kannst gleich was dazu sagen? Mhm. Ich will nur diesen ersten Teil zumindest mal so zu Ende erzählen. Und dann geht es im Prinzip dahin, dass dieser Alltag so ein bisschen weitergeht. Man geht mal zu dem. Und dann wird abends einfach in einem Club gefeiert. Ne? Man macht dann so betrunken, traut man sich dann, macht dann so eine Frau richtig noch an. Ne? Und geht dann aufs und fasst ihr an die Brüste und so und wird übergriffig und so. Ne? Dieser ganze Spaß. Also nicht Spaß, ne? Das habe ich jetzt nur so lapidar hergesagt, das ist natürlich kein Spaß. Und dann wacht man halt am nächsten Tag dann auf, total besoffen, und dann geht der Alltag halt weiter. Genauso läuft es weiter. Nee, die haben sich dann sogar noch in der Bar geprügelt, als es schon früh morgens war, ne? Da ist das Tageslicht schon reingekommen. Also die haben sich nicht geprügelt, sondern sie haben sich so scherzhaft so ein bisschen gekuddelt und so auf dem Boden so ein bisschen Schmerzen zugefügt, spaßeshalber, während da andere Leute schon rumsaßen und so ganz irritiert geschaut haben. Mhm. Also, und das ist so der Alltag. Ja. Das wäre so der erste Teil des Films, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Ich glaube, man trifft da, nee, die treffen später erst auf Milo, genau. Mhm. Also bis dahin ist erstmal so eine Charakterisierung. Und dann gibt es eben diesen Stein des Anstoßes, das Treffen mit dem Schweden. Und das ist so der Zeitpunkt, ab dem sich alles so verselbstständigt, kann man sagen. Ne? Das ist es wird schon so ein bisschen angedeutet, oder man hat auch als Zuschauer schon so ein bisschen das Gefühl, ja, das könnte so ein Spitze sein von der Polizei irgendwie, ne? Was ja dann auch sich nicht final geklärt wird, glaube ich, aber was zumindest sich andeutet. Es geht dann darum, dass diesem Schweden eine sehr große Menge Heroin beschafft werden soll innerhalb von ein paar Stunden im Prinzip, und das kann keiner gewährleisten, außer eben Milo, ne? Und bis zu diesem Zeitpunkt, das Treffen mit Milo ist nämlich ganz, ganz fantastisch. Und das ist auch mit Abstand meine Lieblingsfigur in der ganzen Reihe, muss ich sagen, Milo. Ne? Der ist erstmal so wahnsinnig freundlich, sagt dann so, hey Frank, mein Freund. Ne? Zeigt ihm dann noch, wie er irgend so ein Gericht zusammenkocht. Ne? Und man denkt sich schon, ah, ist alles schön mit den beiden irgendwie. Ne? Und dann geht es eben ums Geschäftliche. Und es geht darum, dass Milo eben dieses Heroin besorgen soll. Und dann kommt raus, ja, aber du schuldest mir doch schon 50.000. Und ab dem Punkt wissen wir, aha, Franke ist die ganze Zeit im Prinzip schon in dieser Misere und läuft im Prinzip nur dem Geld hinterher, weil er Schulden hat. Nur ab dem Zeitpunkt, ab dem Milo eben merkt, ah, der will jetzt noch mehr haben, noch mehr auf Pump kaufen und so, dann merkt er, glaube ich, langsam, ah, ich muss, glaube ich, langsam meine Kohle zurückfordern, weil das endet dann sonst nicht gut. Ne? Sonst sehe ich sie wahrscheinlich nie wieder. Und ab dann beginnt dann dieser Wahnsinnsstrudel, mit dem man zu einer Person nach der anderen geht und versucht, Geld zusammenzubekommen.
Ja. Und bis dahin, um das mal ganz kurz aufzugreifen, finden ja durchaus viele Situationen statt, die zur Handlung gar nichts beitragen. Wir lernen die Figuren kennen, wir lernen, sag ich mal, so ihre Denkstruktur kennen, so ihre Lebensrealität kennen, und können den beiden ja auch wiederum im Auto bei völlig banalen Gesprächen zuhören, die sehr vulgär sind, die sehr verroht sind. Und die fast schon so mit so einem jugendlichen, pubertären, so böse Jungshumor anregen. Mhm. Und das hatte mich so ein bisschen an das Gespräch in Pulp Fiction erinnert, als Vincent Vega und Juice Winfield sich über Burger unterhalten haben. Da geht es auch um was komplett Banales. Mhm. Hier jetzt legt Reven nochmal eine Schippe drauf, und es geht halt wirklich mit Vulgarismen, um irgendwie die richtige Befriedigung von Frauen, und die beiden versuchen sich da so ein bisschen in so einem Blame-Game gegenseitig auszustechen, wer jetzt nun hier am besten weiß, wie er es der oder der Person besorgen kann und wie er am besten mit Frauen umgeht. Und da merkt man schon, dass die beiden erwachsene Leute sind, aber dann doch irgendwo in der, sag ich mal, kognitiven Entwicklung irgendwo ganz früh ein Stopp stattfand, und dass gar nicht die Männer oder die harten Typen sind, die sie sein müssen, um in so einem Geschäft wahrscheinlich richtig und erfolgreich bestehen zu können, sondern das sind irgendwie einfach ein paar Jungs von der Straße, die nichts anderes kennen, die wahrscheinlich auch keine anderen Ansprüche an sich und das Leben haben und die das Leben einfach so passieren lassen, aber eigentlich gar nicht, ja, die Typen sind, die in dem Geschäft bestehen können. Beide sind halt, wie gesagt, so ein bisschen trottelig. Also gerade Tony, wie gesagt, knickt dann ja irgendwie mit dem Fuß um, weil er wahrscheinlich, es hängt immer mal in so einer Wohnung ein Bruce Lee Plakat, weil er da wahrscheinlich mal irgendwas in dem Film gesehen hat und das irgendwie nachahmen möchte und so weiter.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also das Bruce Lee Plakat könnte man auch auf ihn beziehen. Es ist aber tatsächlich in der Wohnung von Franke.
Ja.
Ich weiß immer nicht, ob ich Franke oder Frank sagen soll. Es heißt eigentlich Frank.
Ich glaube, Milo hat dort immer so diesen kroatisch oder serbischen Akzent, wird da immer noch irgendwie so ein E angehangen.
Aber wird, glaube ich, auch von anderen Franke genannt.
Ach so, teilweise. Okay.
Bin mir noch nicht sicher. Also in den Credits ist es Frank oder Frank, Frank. Ja. Ich sage jetzt einfach Franke, weil ich das so gut finde, wie Milo das macht.
Auf jeden Fall,
nee. Nee, das, da hast du aber vollkommen recht. Das ist auch ein Thema, was ich aufbringen wollte, das ist, dass wir es hier mit einer konstruierten Männlichkeit zu tun haben, die sich durch Medien zu konstruieren scheint. Und das finden wir in der Wohnung von Franke, wo diese Plakate eben rumhängen. Du hattest vorhin Tony Montana aus Scarface schon genannt. Es gibt auch sehr prominenten Mad Max-Plakat.
Ja.
Mal Gibson in dieser kernigen Rolle von ja, Mad Max. Ich wollte gerade nach dem Namen suchen, aber es ist natürlich Mad Max. Und das Bruce Lee-Plakat. Und das ist gleichzeitig ein Bezug, würde ich sagen, zu einem Film, den wir auch vorhin schon genannt haben, der ein Jahr vorher kam, nämlich La Haine. Mhm. Das ist nämlich auch so, dass in der Wohnung von Vincent Cassell überall diese, oder nicht nur von Vincent Cassell, also auf jeden Fall auch von Vincent Cassell, da diese ganzen Plakate hängen von irgendwelchen popkulturell relevanten Figuren wie Rambo oder Rocky oder irgend so jemand ist dabei. Auf jeden Fall eine Sylvester Stallone-Figur. Und bei dem, lustigerweise bei dem bei dem schwarzen Franzosen, der Kumpel ist, da sind es dann wiederum Leute, die aus der schwarzen Popkultur heraus dann da hängen. Ne? Also das sind dann andere Figuren, ich glaube Muhammad Ali oder Michael Jordan, die hängen an der Wand. Ne? Also so Bilder von Männlichkeit, die natürlich auch in der Öffentlichkeit dann auch nur so konstruiert werden, weil die schwachen Momente von einem Muhammad Ali, die haben wir wahrscheinlich als normale Menschen nie gesehen, weil wir kennen ihn nicht persönlich. Aber das, was man medial vermittelt bekommt, ist natürlich, ja, ist ein harter Hund. Ne? Und dann denken diese Figuren sich wahrscheinlich, ah, okay, die sind die ganze Zeit so und ich muss das auch die ganze Zeit aufrechterhalten. Mhm. Und dadurch konstruiert sich dann so eine Männlichkeit, die vor allem auf Gewalt, einer gewissen Unnahbarkeit, Unnachgiebigkeit auch fußt. Und sie werden dann aber in der Realität dann relativ schnell merken, dass sie das nicht durchhalten können, weil sie zum einen an sich selbst scheitern oder auch an Machtstrukturen, die größer sind als sie, die ja lustigerweise, und das hast du ja auch schon gesagt, gar nicht so groß sind, wie man erstmal denkt. Ne? Also Milo hat so einen Typ da, der in seinem Restaurant hockt.
Ja. Also wenn man jetzt den Vergleich ziehen möchte, wirklich zu Vito Corleone oder so, zu diesen Persönlichkeiten, die wären natürlich ganz anders, viel imposanter ins Bild gerückt, als jetzt eben so ein Milo. Das Ganze soll natürlich so ein bisschen verschroben, so ein bisschen hemdsärmelig wirken. Und wir haben es hier eben mit eben nicht mit diesen klassischen Archetypen des Gangsterfilms zu tun. Das schwingt irgendwie mit, diese ganzen popkulturellen Einflüsse wären hier auch nicht nur in den Film mal so nebenbei eingebunden, sondern sind natürlich auch metareflexiv irgendwie präsent und werden in den Figuren eben hemdsärmlich repräsentiert in ganz schwachen Zügen. Und das sorgt natürlich auch noch für eben die Konstruktion dieser Figuren als Persönlichkeiten, die dann eben, so sind, wie sie sind. Aber das macht sie dann dennoch nahbarer als jetzt diese großen Figuren und auch so ein bisschen fühlbarer. Also ich finde, man kennt solche Leute oder man kann sich zu denen, man kann zu denen eher eine Bindung ist das falsche Wort, aber man kann eher Verständnis und hat eher ein Gefühl für diese Person als für diese großen Bosse, die in einem Netzwerk sind, zu dem man überhaupt keinen Zugang hat, wo die Konstruktion dafür selbst sorgt, dass es eine Konstruktion überhaupt erstmal gibt. Mhm. Hier haben wir es jetzt einfach mit Menschen zu tun, die genauso ihre Persönlichkeit über ihre äußere Welt gebildet haben, so wie du und ich das wahrscheinlich gemacht haben. Und das sind eben zwei ganz normale, harmlose Typen. Genau. Es gibt auch eine Frau, die fällt da ein bisschen aus dem Raster. Ich würde sagen, dass Vic da nochmal eine andere Rolle spielt, über die wir nochmal sprechen könnten, als es jetzt hier die Rolle der Männer im Film ist.
Genau, also das haben wir eben schon gesagt, dass sozusagen diese Menschen sich selbst irgendwie als etwas konstruieren, wie wir alle das im Endeffekt tun, dass aber immer mal wieder so gewisse Momente dann da sind, wo plötzlich ein Individuum hervorsticht. Also wobei bei Franke sind es nicht nur Momente, weil über den ganzen Film hinweg sieht man dann diesen ängstlichen Blick die ganze Zeit und dieses, er geht ja dann auch sogar zu seiner Mutter zurück und fragt sie um Geld. Das ist eine der schlimmsten Szenen im Film für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
die Szene können wir nochmal, ist eine sehr interessante Szene, ganz komische Szene.
Ja, diese arme Frau, die dann nicht mal eine Umarmung bekommt zum Abschied und so. Ne? Das ist schon irgendwie herzzerreißend. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber diese Figuren, die trotzdem irgendwie Individuen zu sein scheinen. Ich finde lustigerweise, dass das bei Tony, der ja dann seinen eigenen Film bekommt, am wenigsten der Fall ist. Der ist für mich am ehesten oder verbleibt noch am ehesten in so einer klassischen Sidekick-Figur, ohne irgendwelche besonderen, spezifischen Merkmale, die ihn zu einem Individuum erheben würden. Bei anderen Figuren ist das schon so. Also bei Milo wissen wir oder erfahren wir, dass er eine Tochter hat, die einen Kühlschrank von ihm bekommt. Man sieht ihn dann auch, bevor es wieder zu einem Treffen kommt, sind wir mal in einer Subjektiven von Milo, wie er dann was zusammenkocht und so ganz so nebenbei eine raucht und so ganz in sich ist irgendwie, ne? Also da scheint es irgendwie noch so Leidenschaften zu geben, irgendetwas anderes außerhalb dieses Gangsterlebens. Und, das willst du vielleicht jetzt gerade sagen, Radovan. Genau.
Absolut.
Erzählt auf der Autofahrt ja auch schon davon, dass er den Traum hat, irgendwann sich mal rauszulösen daraus und ein eigenes oder Koch zu werden, in dem Fall ein Restaurant zu eröffnen, was wir dann wiederum auch im dritten Film dann von der Pusher-Reihe sehen.
Wunderbar,
also,
ja.
Also diese einzelnen Momente oder Andeutungen, die gibt's dann schon und sie erfüllen sich hier natürlich noch nicht oder in Phasen zumindest oder das meiste davon erfüllt sich nicht. Aber in die anderen beiden Filme werden dann durchaus dazu genutzt, nochmal den Erfahrungsraum dieser Figuren zu erweitern und da auch nochmal deren Lebensrealität nochmal detaillierter zu durchleuchten, wodurch dann auch wiederum ein größeres Empathieverständnis
oder
eine größere Empathie für eben jene Figuren zustande kommt. Ne? Also es ist ganz spannend, wenn man diese Filme kennt und dann nochmal diesen ersten Film sieht, sieht man diese Figuren mit völlig anderen Augen teilweise.
Tatsächlich. Wollen wir mal über Vic sprechen?
Ja.
Sie wird ja erstmal als einfache, lose Beziehung, als sage ich mal so, vielleicht Freundin in spe für Frank eingeführt, für Frank. Und die beiden haben aber so ein bisschen ein komisches Verhältnis. Also ich glaube, sie hat durchaus Gefühle für ihn. Das wird gezeigt, das wird thematisiert. Aber er fühlt sich auch in einer gewissen Weise zu ihr hingezogen, stößt sie dann aber immer in Momenten, in denen es wirklich zu Intimität, zu Emotionen kommen könnte, stößt er sie ab. Ist Vic für Frank tatsächlich eine Freundin, eine weibliche Person, die Frank durchaus was bieten könnte? Oder ist Vic vielleicht doch für ihn irgendwas anderes, warum das Verhältnis dann auch teilweise so gekränkt zwischen den beiden ist. Also ich habe mir die Frage wirklich gestellt, ich habe versucht, eine Antwort darauf zu finden, weil da irgendwas komisch ist. Die beiden reden im Auto davon, was sie für krasse Typen sind und wie männlich sie sind und was sie für mordsmäßige Stecher sind. Und wenn der Moment kommt, in dem sie sich ihrer Männlichkeit ja selbst vergewissern könnten, was sie jetzt für Typen sind, dann wirkt Frank fast schon asexuell oder impotent oder hat Angst davor, irgendwie hier auch vielleicht versagen zu können oder sieht in Vic vielleicht was anderes als eine Sex- oder Love-Interest, sondern vielleicht eher eine Ersatzmutter. Habe ich mir nur so überlegt. Ich kann es mal versuchen zu erklären.
Gerne.
Wenn man, sage ich mal, ein jugendlicher Mann ist, man ist gerade so im Begriff, seine eigene Männlichkeit zu strukturieren, zu entwickeln, und dann wird die eigene Mutter, sage ich mal, immer, um jetzt vielleicht beim Ödipus-Komplex zu bleiben, immer unattraktiver. So, für so einen kleinen Jungen ist Mutti ein und alles. Und irgendwann kommt so die Phase, da löst man sich, da will man davon weg. Und hier ist das so ein bisschen umgedreht. Also Frank ist ja durchaus angewiesen auf Vic. Und braucht sie, um, sag ich mal, um lieb gekost zu werden, um Schutz zu haben, um Schutz zu bekommen. Vielleicht auch so dieses Berufshandwerk, das aus Gewalt, Bedrohung, Hochstapeln und so weiter besteht, dass sie das irgendwie in einer Form asexuell und eben, wie gesagt, schon impotent macht. Und ihr stellenweise, wie gesagt, in so einer pubertären Opposition steht. Das ist ja dann mit der Mutter auch so, wenn man dann mit dem Kumpels auf einmal die eigene Mutter trifft. möchte man die vielleicht auch gar nicht sehen, weil die dann ankommt und ach Mensch hier und so weiter und wie siehst du denn aus, mach mal die Kapuze runter und dann gibt's vielleicht noch einen Wangenkneifer und so weiter und so fort. Also da gibt's ja durchaus auch die Momente, in der man sich gar nicht eingestehen möchte, vor seinem Bild der Männlichkeit, dass man jetzt zu seiner Mutter dann durchaus noch ein inniges und ein liebevolles Verhältnis hat. Mhm. Und so ist das Verhältnis, finde ich, auch hier. Eigentlich braucht er sie, aber eigentlich möchte er sie in den Momenten, in dem er eben der Gewalt, der Bedrohung des Hochstapels nachgeht, möchte er sie wiederum auch nicht und stößt sie ab. Aber kommt dann, wie gesagt, wenn er dann, wie gesagt, der verkloppte Hund ist, wiederum an und lässt sich von ihr verarzten, lässt sich von ihr, sage ich mal, bemuttern, kümmert sich um sie oder will quasi bekümmert werden und so weiter und so fort. Und das hat für mich auch so ein bisschen, ja, so den Anschein, dass dann in irgendeiner Phase der Adoleszenz bei, also das sind halt Jungs, also das sind halt noch nicht keine ausgereiften Männer, für die eine Frau ist und einen gewissen Zeichenvorrat bietet, sondern wie so eine Ersatzmutterschaft. So, wenn man dich braucht, dann bist du da, aber wenn ich mal hier der harte Kerl sein will, dann geh jetzt mal weg. Ich will jetzt hier meine Geschäfte machen, ich will jetzt hier mal erwachsen werden, ich will jetzt mal selbstständig sein, ich will jetzt mal zu Potte kommen, jetzt gehst du bitte wieder. Mhm. Und die Momente hat man ja durchaus. Und so habe ich mir versucht zu erklären, warum dieses Verhältnis irgendwie gekränkt ist. Er hat zwar noch eine Mutter, zu der er wiederum ein ganz anderes Verhältnis pflegt, die eigentlich nur noch irgendwie als Geldgeberin da ist und eigentlich zu einer Welt gehört, zu der er keinen Zugang hat, wo alles geordnet, wo alles aufgeräumt, wo alles steril ist, wo er fast schon fremd wirkt. Und das versucht er vielleicht so mit Vic so ein bisschen zu substituieren, dadurch, dass zu seiner richtigen Mutter quasi so diese letzte Bastion eines jeden Mannes, wenn er alles verloren hat, hat er immer noch eine Mutter. Er irgendwie nicht mehr und vielleicht versucht er das in Vic so ein bisschen zu kompensieren.
Also finde ich schlüssig, was du sagst. Ich finde aber, Vic wird auch als eine Person dargestellt, die in einer gewissen Weise schutzbedürftig ist. Durch so eine gewisse Naivität, die sie zeigt, durch so eine Verletzlichkeit. Wie gesagt, ich habe dieses engelhafte Lächeln irgendwie erwähnt. Ne? Also das ist dieses Unschuldige auch, dass man... es gibt ja dann dieses Gespräch, nachdem Vic Tony zusammengeschlagen hat. Nee, Quatsch, nachdem Franke Tony zusammengeschlagen hat, trifft er Vic in ihrem Club, fragt sie, ob sie jetzt gleich tanzen muss und so. Und da bringt sie das auch zur Sprache. Und es wird so ein bisschen überspielt und im nächsten Moment hat sie schon wieder dieses Lächeln drauf. Und das ganze Problem ist im Prinzip weggespült. Ne? Und es spielt keine Rolle mehr. Und es gibt ja dann später auch diese Szenen in der Wohnung, wenn er dann für sie tanzt und sowas. Ne? Also es gibt da schon so eine gewisse Form von Anziehung, sexuelle Anziehung, vielleicht auch Liebe zwischen den beiden. Ich glaube, in den späteren Szenen oder in dieser Szene, wenn er sie ja mal richtig böse angeht und ihr sagt, sie soll ins Auto kommen dann. Ne? Und ich glaube, dass das so ein ganz, ganz komischer Zwiespalt ist zwischen, er hat, glaube ich, das Gefühl, nicht gut genug zu sein für diese Person. Also so eine Art Minderwertigkeitskomplex eventuell, weil er ja auch selber sieht, dass er da nicht zustande bekommt sozusagen und dass das vielleicht eine schwierige Sache werden könnte in dem Zustand, in dem er sich gerade befindet, irgendwie eine Liebesbeziehung aufrechtzuerhalten. Und auf der anderen Seite dieser Zwang, sie reinzuholen. Ne? Also so diesen Moment, dass er im Prinzip nur eine Beziehung zu ihr aufrechterhalten kann, indem er Gewalt androht, wenn man so möchte. Okay. Also indem er sozusagen gewalttätig wird, beziehungsweise ihr sagt, sie muss jetzt unbedingt in dieses Auto einsteigen und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, warum sie jetzt dabei sein muss in dem Moment. Ne? Er will sie einfach nur ran sich ziehen und weiß, auf einem romantischen Wege in irgendeiner Form wird das gerade nicht funktionieren. Ne? Und das ist auch so eine Form dieser Männlichkeit, weil ich glaube, bei Vic ist es wirklich so, dass er gewisse Gefühle für sie hat. Und wir hatten ja schon diese Szene am Anfang im Club mit dem anderen Mädchen angesprochen, der dann an die Brüste gefasst wird von Tonys Seite aus. Ne? Und wo auch Franke dann am Anfang sie so anpöbelt und so anmacht und ich habe dich auf der Tanzfläche gesehen und so betrunken ist. Ich habe mich gefragt, beziehungsweise frag mich das auch generell, weil solche Menschen hat man ja schon durchaus auch mal gesehen, so wenn man so in ein paar Clubs unterwegs ist oder so, ob da von der Seite dieser Männer wirklich so etwas wie eine sexuelle Nacht, eine Befriedigung oder sowas zustande kommen soll oder ob es nur um eine Erniedrigung einer Person geht, diese sozusagen in irgendeiner Form, ja, ich sag mal so lapidar runterzubuttern oder so unter sich zu stellen. Aber eigentlich soll gar kein Liebesverhältnis oder ein sexuelles Verhältnis zustande kommen. Weil ich würde behaupten, wenn das wirklich zustande kommen sollte, dann würden diese beiden Männer das so nicht angehen. Die wären viel, viel, so wie wir sie kennengelernt haben zumindest, die würden sich in die Hose machen, wenn sie wirklich ernsthaft eine Frau ansprechen würden, würde ich sagen. Mhm. Also das ist zumindest so die Interpretation, die ich daraus ziehe. Ich glaube, das ist reines Gepöbel und es soll im Prinzip gar nichts entstehen. Es soll nur, sie soll wieder auf die Tanzfläche gehen, man hat sich mal kurz aufgeplustert, dann trinkt man weiter und fertig. Weißt du? Und das ist bei Vic anders. Also bei Vic ist das alles schon so ein bisschen... So ein bisschen zarter, dieser Umgang mit ihr, ne, so ein bisschen, also zumindest in den Momenten, in denen er sich mit ihr zivilisiert unterhält, sag das mal so, ne, da findet das schon statt. Das ist dann bei anderen Frauenfiguren in dem Film, glaube ich, nicht so.
Nochmal kurz eine Nachfrage.
Ja.
Was bietet Vic Frank und was bietet Frank Vic?
Ich glaube, eine gewisse Schutzbedürftigkeit. Ich glaube, sie erkennt etwas Ähnliches in Franke, was wir auch in Franke erkennen, dass da etwas anderes unter dieser Gangsterfassade steckt in irgendeiner Form. Ich habe jetzt leider keine Dialogzeilen im Kopf, die das irgendwie belegen würden, aber ich haus jetzt einfach mal so rein. Und ich glaube, er erkennt in ihr schon diese kleine himmlische Oase in dieser dunklen Welt, die unter diesen schwarzen, dunklen Haaren, diesem schwarzen Outfit, diesem geschminkten Gesicht dann irgendwie steckt. Weil das ist das, was ich zumindest in ihr auch in irgendeiner Form erkenne. Ich erkenne da eine Figur in Vic, die irgendwie in diese Welt gar nicht so reingehört und irgendwie trotzdem drin steckt.
Okay, also würdest du nicht sagen, dass Frank nur zu Vic hält, um quasi die Vorteile ihres Schutzes und so weiter zu nutzen und um eben nicht vor anderen als homosexuell dazustehen, sondern zu sagen, na, ich habe ja eine Freundin, guck mal hier, das ist meine Freundin, die ist so irgendwie, keine Ahnung, Table-Dancerin, aber die, ich sag mal, bewegt sich ja auch im gleichen Milieu. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Argument wäre, wo jemand sagen würde, hier, du hast ja irgendwie nur was mit einer Tänzerin zu tun. Ich glaube, in den Kreisen ist es ja völlig okay. Aber ist sie nicht auch quasi nur so diese fast schon wortwörtliche Zerrpuppe, zu sagen, hier, guck, ich habe doch eine Freundin, guck mal hier, Radovan und so weiter, guck mal hier, ich habe eine Freundin, ich bin ein normaler Typ, ich bin jetzt nicht irgendwie homosexuell oder asexuell, sondern ich kann mich durchaus meiner Männlichkeit vergewissern, wenn ich eine Frau habe und hier, Tony, guck mal, der habe ich jetzt wieder so und so besorgt und so weiter.
Also erstmal das mit Vicks Schutz, das stimmt natürlich, das ist ein Punkt, ein valider Punkt auch und das wird auch in einer gewissen Form stimmen. Mich stört da aber dieses erste Gespräch, was Franke und Tony im Auto haben. Und zwar, weil Tony ja dann von diesen ganzen Geschichten erzählt, die er so hat, ne? Und Franke wird, sobald es dann um Vic geht, relativ zahm und schmalzüngig. Also er könnte ja, wenn es so wäre, könnte er dann auch richtig den Macho raushängen lassen und er sagt ja nur so ganz vorsichtig, ja, ich sage es aber, ich ficke sie, das sagt er ja so, zumindest in der deutschen Übersetzung, also in den Untertiteln, ich habe den Film jetzt nicht auf Deutsch gesehen. Und ich glaube, da könnte er, wenn er das wirklich so produzieren möchte, stärker aus sich herauskommen. Okay. Und genau das kann er ja auch, wie wir in der betrunkenen Szene eigentlich sehen. Ne? Wenn das könnte er genauso, er könnte ja genauso über Vic sprechen, wie er mit dieser Frau spricht, sozusagen, ne? Und da ist er vorsichtiger und ist auch so, hat auch diesen unsicheren Gesichtsausdruck, der so ein bisschen schwankt zwischen Nachdenken und irgendwie lächeln wollen und sich produzieren wollen. Er hat so ein ganz leichtes Lächeln nur drauf, was aber nicht, was jetzt keine Lust oder keine Freude oder irgend sowas vermuten lässt, ne? Oder irgendwie was Schweinisches oder sowas, ne? Das ist nur so ein ganz, man merkt ihm an, dass das ein unangenehmes Gespräch ist, über Vic zu reden. Ne? Von daher glaube ich schon, dass da irgendwie mehr ist.
Okay. Ja, er möchte sie dann ja auch mit quasi ins Exil nehmen, nach Spanien.
Ja, genau.
Um dann quasi mit ihr so eine kleine Aussteigergeschichte zu begehen, die dann natürlich überworfen wird, weil dann doch irgendwie die Alter Egos ihn wieder zurückziehen und ihn wieder, sage ich mal, seine Rolle schmackhaft machen. Aber ja, ich hätte jetzt einen Punkt, über den ich mit dir gern sprechen würde. Hast du noch was?
Ich habe, glaube ich, tatsächlich alles gesagt.
Okay.
Nee, einen Punkt hätte ich noch, aber das können wir danach machen.
Ja. Zürich. Ja. Okay. Du hattest mich ja bereits zu Anfang gefragt, was ich an dem Film jetzt so faszinierend finde, warum ich über den Film, sage ich mal, schon seitdem ich ihn gesehen habe, irgendwie schwärme. Ich habe ja auch den Film auf Letterboxd ganz honorig bewertet, habe über Teil 2 schon Text geschrieben. Und alle drei Filme beziehungsweise die Figuren begleiten mich in meinem Denken mit Film und ohne Film relativ häufig. Auch sage ich mal, die Aussagen des Films, die Darstellung und deren Aussagen des Films. Jetzt einfach mal ganz banal gefragt, nur auf den ersten Teil bezogen. Konntest du das, was ich am Anfang gesagt habe, du hast schon so ein bisschen affirmiert, konntest du das nachvollziehen? Dieses Faszinosum über den Naturalismus im Film, der hier gezeigt wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja, glaube ich, in meinem Statement auch zumindest ein bisschen angedeutet, was ich daran mag, nämlich auch dieser Unterschied zu den späteren Filmen von Refn, womit ich die gar nicht abwerten will. Ich finde die super. Ich finde die teilweise mindestens genauso interessant und gut. Mhm. Aber es war für mich bis dahin nicht vorstellbar, dass natürlich auch durch das begrenzte Budget, das muss man ganz klar sagen, nicht vorstellbar, dass jemand, der zum einen den Nierendemon macht, auch sowas mal gemacht hat irgendwie.
Ja.
Ne? Was sich ja durch Pusher 1, 2, 3 und auch Bleeder zieht. Bei Fear X ist ein Film, der dazwischen ist. Da deutet sich ja diese spätere Art und Weise des Filmemachens schon so ein bisschen an. Ne? Da ist alles viel, viel konstruierter, wenn man so möchte. Aber das konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also zum einen durch meine persönlichen Begegnungen mit bestimmten Personen, zum einen durch das, was man ja auch immer mal so auf der Straße sieht, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder so, ne? Jetzt weniger auf dem Dorf, muss man ja sagen, ne? Aber in der Stadt ist es ja schon so, dass man Menschen sieht, denen ich jetzt nicht unterstellen will, irgendwie Drogendealer oder sowas zu sein, aber die diese so eine ähnliche Ästhetik irgendwie mit sich rumtragen, ne?
Ja.
Und zum anderen eben diese wackelige Kamera, die einen so reinzieht in diese Welt und so an dieser Figur Franke zu kleben scheint. Und das ist irgendwie total spannend, das zu sehen, zusammen mit ihm diese Räume eröffnet zu bekommen und dann irgendwann diese Hektik auch vermittelt zu bekommen, durch eben diese schnellen Schnitte, durch diese entsetzten Gesichtsausdrücke, die er dann auch teilweise hat. Es gibt ja auch, der Film hat ja auch eine ganz spannende Art und Weise, mit Dialogen umzugehen. Teilweise wird in diesen nämlich gar nicht geschnitten, sondern man hat auch mal nur das Gesicht einer Figur oder die meiste Zeit zumindest. Und es geht vor allem in einem Gespräch, erinnere ich das, mit Milo, ist die Kamera meistens komplett auf dem Gesicht von Franke.
Ja.
Und man sieht die ganze Zeit nur seine Reaktion darauf. Ne? Das ist so, ist so spannend. Und ich kann das das hat ja auch in einer gewissen Weise was mit einem Realismus zu tun oder mit dieser Authentizität, weil der Film ja in diesen Momenten vermittelt oder das vermittelt, was jetzt vielleicht auch für eine Figur, die tatsächlich dort stehen würde, am interessantesten wäre irgendwie. Ne? Also ich weiß, wie wütend Milo ist. Ich höre das ja immer oft durch seine Äußerungen. Und ich will eigentlich diese Angstzustände oder den, ich will nicht Angstzustände sehen, aber ich will die Reaktion von Franke darauf sehen eigentlich. Ne? Mhm. Und ich würde dann wahrscheinlich in so einem Moment, wenn ich so daneben stehen würde, auch mehr so ein bisschen wie Radovan, würde ich ihn eher angucken und ihn beobachten und schauen, was daraus wird. Ne? Das ist ja auch ein Teil dieses Realismus.
Ja.
Und das ist extrem faszinierend. Klar, ich kann das nachvollziehen.
Mhm. Es ist ja trotzdem keine Dokumentation, ist auch wirklich auch keine Pseudodokumentation. Wir haben es hier mit Figuren zu tun, wir haben es mit einer Story zu tun und, und. Könntest du dir oder kannst du vielleicht noch mal nennen, was den Film zum Film macht? Was den Film vielleicht doch in seiner Authentizität bricht? Gibt es da Momente, in denen man merkt, okay, jetzt wird hier vielleicht die Innenwelt unseres Protagonisten gezeigt oder hier werden jetzt Dinge gezeigt, die dem bloßen Zuschauer verborgen blieben, wenn das Ganze jetzt sich auf eine reine Dokumentation beschränken würde.
Ja, total. Also so ein paar Stilmittel habe ich ja schon angesprochen vorhin, dass man zum Beispiel erst einer Figur folgt, das ist sehr, sehr klar und deutlich zu sehen in der Szene, in der Radovan Franke dann wieder mit zu Milo nehmen muss, Franke versucht ihn zu bestechen und sagt, würdest du mich für 30.000 dann für 50.000 gehen lassen und so. Ne? Und die Kamera geht so vor den beiden vorne weg und schaut die beiden so an. Und dann sieht man, wie die beiden in die Wohnung reingehen. Und dann haben wir dort eine Kamera, die auf die Tür wiederum zeigt. Ne? Also als hätte da schon jemand gewartet im Endeffekt. Ne? Und dann zoomt diese Kamera auch genau auf das Gesicht von Frank heran. Und da merkt man, okay, hier steckt Konstruktion schon drin. Es gibt auch noch einen anderen Moment natürlich, der sehr, sehr stark auffällt. Das ist so eine, ich würde es mal Mini-Plansequenz nennen, nämlich wenn es um die Drogenübernahme mit dem Schweden geht. Da geht es ja darum, dass Franke zu denen ins Auto steigen muss. Und da sehen wir von Beginn an, wie Franke aus seinem Auto raussteigt, dann rüber geht zu dem Auto, sich auf die Hinterbank, glaube ich, setzt. Und währenddessen geht der Kameramann auf den Beifahrersitz drauf und fokussiert mit der Kamera dann wieder genau das Gesicht von Franke. Das ist auch so ein Moment, der so ein bisschen plansequenzmäßig ist, was so in der Realität dann nicht sein würde. Und natürlich hat man ja schon angeschnitten, wollte ich schon sagen, hat man schon angesprochen, diese vielen Schnitte, die eigentlich erstmal nichts wirklich zur Handlung beitragen, sondern teilweise Millisekunden oder Sekunden überspringen. Ne? Also, dass man im Prinzip eine gleiche Kameraperspektive hat und die Figuren haben sich vielleicht so einen Millimeter weiter gedreht, ne? Oder weiter bewegt. Das sind so Momente, das würde man in einer richtigen Dokumentation wahrscheinlich nicht machen, sondern es geht da um eine Beschleunigung der Ereignisse. Oder um das Zeigen von bestimmten Reaktionen, ne? Also, dass du zum Beispiel mittendrin in irgendeinem Gespräch bist. Also, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel dafür, das kommt auf jeden Fall öfters vor. Was erstmal mit einer größeren Kameraperspektive, meinetwegen einer halbnahen, geshootet ist und dann hast du direkt einen Schnitt auf eine der Figuren und die hat zum Beispiel so einen entsetzten Gesichtsausdruck oder einen Gesichtsausdruck, der nicht zu dem passt, was vorher zu sehen war, innerhalb dieser größeren Einstellung sozusagen. Ne? Da hast du diese kleinen Sprünge drin und da wird dann schon relativ klar, stilistisch ganz einfach, dass es sich hier um eine fiktionale Geschichte handelt. Ja.
Ich finde da noch eine Szene, die letzte Einstellung des Films ganz
Oh
eindrücklich,
ja, natürlich. Ja.
in der dieser ja schon voyeuristische Naturalismus oder vermeintliche Naturalismus, ja, also die Darstellung einer authentischen, realen Handlung gebrochen wird. Und zwar eben in dieser Extremsituation, in der er quasi begreifen muss, dass er keine Drogen mehr hat, die er verticken kann. Und er hat jetzt auch kein Geld mehr, das er verticken kann. Und er hat, wie gesagt, keine Freundin mehr, die ja so der einzige Safe Space war, in den er sich, sage ich mal, für ein paar Stunden oder für ein paar Tage vielleicht noch hätte flüchten können, die ihm vielleicht auch eine Unterstützung gewesen wäre und mit Rat und Tat hätte zur Seite stehen können. Mit Tony hatte er gebrochen. Dem hatte er auch was gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Von dem hat er sich quasi losgesagt. Und auf einmal sehen wir Frank auf einer dunklen Straße vor dem Club stehen und vielleicht über eine Minute, vielleicht auch ein bisschen kürzer, blicken wir Frank einfach nur ins Gesicht, die Tonspur wird verwendet, um vermutlich die Innenwelt so ein bisschen darzustellen. Wir hören so ein fast schon, keine Ahnung, klingt so ein industrielles Schleifen, so ein industrielles Heulen, hören irgendwie in der Ferne irgendeinen Autoverkehr. Und es wären Szenen eingeschnitten, wie Milo und Radovan irgendwie in ihrem Laden sitzen, schon mal die Folie ausbreiten, wo Frank dann, wir sehen sowas ähnliches in Teil 3, dann irgendwie ausbluten soll, eingewickelt werden soll und so weiter. Wir sehen, dass quasi sein Geld von dann zieht, dass quasi sein ganzes kleines Pflänzchen, das vielleicht am Aufkeim war durch die 70.000 Kronen, die er zusammengekratzt hatte, auch alles zusammenbricht. Und der Film endet ja mit dem Moment, dass er jetzt wirklich allein ist. Jetzt ist er erwachsen geworden. Jetzt steht er quasi allein in der Welt. Seine vermeintliche Mutter, Schrägstrich Freundin-Figur, ist jetzt weg und jetzt muss er wirklich für seine Taten büßen. Und das Ganze wird hier relativ groß gemacht, wird relativ wichtig dargestellt, auch wenn es hier wirklich nur irgendeinem marginalen, Kleinkriminellen, an den Kragen gehen wird, die ja in den großen Gangsterfilmen haufenweise erschossen werden und einfach ohne große Psychologisierung von dann ziehen. Hier wird das Ganze ein bisschen größer gemacht, und dort haben wir eben auch diese leichten Verfremdungseffekte. Wo man, ja, wie gesagt, durch eine stilisierte Darstellung die Realität bricht, um vielleicht die subjektive Erfahrung eben im Moment so ein Stück weit erlebbar zu machen, mhm. die Frank dann quasi durchgeht, wenn es an diesen Realisierungsmoment geht. Das war's jetzt irgendwie.
Mhm. Total. Sehe ich ganz genauso. Also es ist vor allem, das Lustige ist, dass man sich ja vorher bei dem Telefonat mit Milo, ja, die 70.000 reichen mir, schon denken kann, ja, der soll jetzt da hinkommen, um getötet zu werden.
Ja.
Also, ne, als ob der Typ nach dem, was da vorher bei dem Treffen passiert ist, jetzt sagen wird, ja komm, passt schon. Ne?
Ja, der Radovan mit einer Waffe bedroht, hatte ihn irgendwie verletzt, wollte ihn erschießen, halt war quasi schon am wahrsten Sinne des Wortes am Drücker, hatte dann unterbrochen, weil irgendwie die Freundin Radovans zugeschaut hatte. Vielleicht hat er da sich auch so ein bisschen gesehen in der Situation mit Vic, wie er da jetzt quasi auch sein könnte und Vic zuguckt. Vielleicht hat ihm das mal noch irgendwie von dem Mord abgehalten. Aber ja, natürlich kann man davon ausgehen, dass auch wenn da jetzt irgendwie ein bisschen Geld da ist und Milo anruft und sagt, komm hier, es reden viele Leute über uns, wir müssen damit aufhören, machen rein Tisch, bringen die 70.000, ja, gut ist.
Es gibt noch zwei relativ offensichtliche Sachen, die den Film ganz klar als fiktionales Werk kennzeichnen, die wir jetzt vergessen haben, die aber relativ klar sind für meine Begriffe, nämlich, dass immer mal wieder extra diegetische Rockmusik eingespielt wird, an manchen Stellen, vor allem am präsentesten ist es mir jetzt gerade in dem Moment, in dem, hatten wir schon erwähnt, im Moment, in dem Franke vor der Polizei wegrennt. Ich weiß jetzt die Songs nicht, das habe ich leider nicht recherchiert, die da gespielt werden.
Ich habe tatsächlich diese App Shazam mal drangehalten an den Fernsehlautsprecher oder den Fernseher ein bisschen lauter gemacht. Hatte die App nicht erkannt. Ich wollte selbst herausfinden, ich finde mal so diesen rotzigen, dreckigen Punkrock ganz geil.
Ja.
Und in X-Drummer zum Beispiel hat man so eine richtige Playlist. Ja. Da gibt es auch Spotify und so weiter, Playlist X-Drummer, und da hat man alle Lieder in voller Länge. Und hier ist es leider nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwelche lokalen Rockbands waren, die da irgendwas beigesteuert haben.
Das kann sein.
Oder ob da Reven vielleicht selbst was eingeschrabbelt hat mit der E-Gitarre.
Also es ist ja auf jeden Fall so, dass viele der Figuren, vor allem Nebenfiguren, teilweise Bekannte und Freunde von Reven waren. Ne? Also das ist schon so ein relativ niederschwelliges Projekt gewesen, was zumindest die Kosten angeht. Ne? Mhm. Aber das auf jeden Fall ist ein Punkt, und das hat mich auch an einen Film erinnert, der sich in eine ähnliche Richtung einordnen lässt, jedoch vollkommen anders ist, nämlich Clerks. Mhm. Clerks ist nämlich auch ein Indie-Film, der 2 Jahre vorher in den USA rausgekommen ist, von Kevin Smith. Und da hat man das auch ganz häufig. Also da geht es auch um die Darstellung eines gewissen Realismus, wenn man so möchte. Mhm. Nur auf einer sehr, sehr einfachen, komödiantischen, unschuldigen Form im Prinzip, ne? Oder im Szenario, was sich so gestaltet. Und da ist das auch so, dass immer wieder unvermittelt irgendwelche Rocksongs eingespielt werden, von teilweise aber bekannten Bands wirklich. Ne? Mhm. Also Songs, die man kennt, so Alice in Chains oder sowas. Ne? Mhm. Und zum anderen, und das ist das, was den Film mal so richtig als fiktional begreift, wir haben ja auch ein Intro. Wir haben ja auch das Intro zu Beginn. Ich habe mich auch gerade geärgert.
Ich habe ganz am Anfang stehen.
Ja, ich habe mich auch gerade geärgert, dass es sich früher angefallen ist. Wir haben ja diesen Moment oder diese Montage, in der die einzelnen Figuren und sogar mit Namen vorgestellt werden. Und das finde ich auch in Kombination mit den anderen beiden Filmen dann interessant, weil im Prinzip könnte das auch ein Serienintro sein.
Ja.
Und Serien haben ja auch lustigerweise diese Form, dass nicht nur ein Charakter in der Regel beleuchtet wird oder eine Figur, sondern viele verschiedene, unterschiedliche, deren Perspektiven gezeigt werden, deren Motivationen und so weiter uns nahegebracht werden. Und im Prinzip könnte man auch sagen, dass die Pusher-Trilogie so eine kleine Miniserie ist in dem Sinne.
Klar.
Also zwar mit teilweise erheblichen Zeitsprüngen zwischen den einzelnen Episoden dann, wenn man so will. Aber trotzdem hat das so eine Serien, verleiht das dem Film so eine Serienästhetik. Es ist zumindest ein Serienintro, würde ich sagen. Ne? So von der Form her. Man hat einen Song, bekommt verschiedene Figuren vorgestellt. Ja, wie man das so teilweise kennt. Ich glaube, heutzutage ist es teilweise ein bisschen anders, dieses klassische Figurenvorstellen. Hat man, glaube ich, eher selten, wenn man jetzt so an Game of Thrones oder True Detective oder sowas denkt. Aber gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja, richtig. Aus so einer seitlichen Perspektive drehen sich die Gesichter ins Bild.
Oder so eine dunkle Version von Unsere kleine Farm oder sowas.
Ja.
Ja, Full House.
Ja.
Ja. Also hat schon einen kleinen Bezug dazu zumindest.
Ich habe noch eine Sache.
Ja.
Mit Blick auf die Zeit. Wir müssen uns etwas sputen, wenn wir in diesem Monat das Kontingent nicht überstrapazieren wollen und vielleicht noch Teil 2 einsprechen.
Ja.
Ich weiß nicht, ist jetzt Mitte, Ende April, vielleicht schaffen wir das auch nicht mehr. Aber trotzdem, wir nehmen uns jetzt nochmal die paar Minuten. Ich möchte den Film nochmal gern ein bisschen abstrahieren, vielleicht nochmal auf ein globaleres Level heben. Auch wenn wir es hier wirklich mit einem fast schon, also nicht Amateurfilm zu tun haben. Also Reven wollte ja ursprünglich irgendwie einen Kurzfilm draus machen, hat dann mehr Geld geboten bekommen und dann zack, wir machen daraus einen Spielfilm.
Wurde angenommen an der Kopenhagener Uni, um Film zu studieren, und hat dann aber lieber das Geld, was er zur Seite gelegt hat, dann dafür genutzt, um aus diesem Film dann Langfilm zu machen. Das ist lustig, weil habe ich zumindest auch aus dem Projektion-Podcast erfahren, dass das wohl ein sehr, sehr begrenztes Kontingent ist an Leuten, die da studieren können. Und da hat Reven einfach gesagt, ja, nee, ich mache einfach einen Film.
Freigeist.
Aber hat sich ja ausgezahlt anscheinend.
Ja. Entschuldigung. Und zwar, nun, es ist eine relativ kurze Frage, aber wir gucken mal, wo wir bei rauskommen. Man kann aus diesem Film, wenn man diesen Film sieht, kommt man jetzt aus diesem Film raus und kann sicherlich in zweierlei Richtungen divergieren. Die eine Richtung möchte ich dir vorgeben. Eine Person XY kommt aus dem Film und sagt, das Ganze war ein wunderschöner Film über den Gossentourismus in Kopenhagen und hat Menschen gezeigt, die kriminell sind, die schmutzig sind, die zum Teufelskreis der Obszönitäten zählen und bei denen es mal interessant war, zuzugucken. Würdest du dich dem Eindruck anschließen, dass der Film einfach mal eben so diesen Voyeurismus ausreizt, in eine Welt zu gucken, die einem eigentlich aus Selbstschutz verborgen bleibt? Oder ist der Film imstande, vielleicht wiederum einen Zugang zu eben diesen Menschen in irgendeiner Form zu schaffen?
Ich glaube, der
bleibt die Grenze?
Die Grenze bleibt in dem Sinne, als dass ich glaube, dass sich die meisten Zuschauer, und dazu würde ich mich zählen, jetzt nicht unbedingt dazu berufen fühlen oder motiviert fühlen, in diese Welt mal einzutauchen, so richtig, so im Alltag. Die Grenze wird aber dahingehend aufgelöst, als dass Stereotype abgebaut werden, würde ich sagen, und so eine gewisse Form von Verständnis für Menschen, Figuren und so weiter entsteht. Das ist ein wenig schwierig. Also diese Empathie besteht natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute gesagt haben, ja, im Endeffekt hat man es nicht anders verdient, dann, wenn man dann irgendwie so landet, unabhängig davon, wie man da gelandet ist. Es gibt ja gerade hier in Deutschland relativ wenig Empathie für Menschen, die ärmere.
Absolut. Ne? Ganz genau.
Ärmere Standes sind, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, dieser Film schafft eine gewisse Empathie dafür. Ich glaube, in der heutigen Perspektive, ganz ehrlich, wo man ja auch teilweise sehr, sehr liberale und libertäre Menschen in so einem Sinne hat, dass man, hatte man wahrscheinlich immer, ne, aber es fällt in den letzten Jahren, finde ich, besonders gut auf, die sagen, dass ja jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist und so. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein paar Leute, die sagen, ja, wenigstens machen die was.
Ja. Weißt du?
Also so eine verschrobene Form von Eigenverantwortung in irgendeiner Form. Ich glaube, das kann durchaus sein. Ich habe aber eher Empathie gefühlt und ich sag mal so, ich habe jetzt nicht diesen Film gebraucht, um mit diesen Menschen Empathie mitzufühlen. Ich fand es eher schön, dass das dargestellt wurde.
Okay.
Kann natürlich auch sein, also wahrscheinlich durch die eigenen Erfahrungen, die ich schon geschildert habe, zum anderen aber auch, dass ich vorher schon viele andere Filme auch oder Medien konsumiert habe, wo das in einer ähnlichen Form auch gemacht wurde. Ne? Line hat man gesagt jetzt oder auch Clerks ist jetzt kein Gangstermilieu oder sowas, aber schon Menschen, die jetzt nicht in den oberen Rang einer Gesellschaft, ich will jetzt nicht sagen gehören, aber die dort nicht sind, dann einfach. Ne? Was ich am Ende, das könnte ich vielleicht noch dazu setzen, interessant fand, ist, dass ich trotzdem durch das Zeigen von Vic am Ende in dem Auto mich gefragt habe, ist das nicht eigentlich für sie ein totales Happy End? Weil sie hat jetzt das Geld, sie ist losgekommen von diesem Mann, der theoretisch jederzeit zu Gewalt übergehen könnte, der sie so gewaltsam in dieses Auto reinziehen wollte oder sie so gerufen hat, so nach dem Motto, ja, wenn du nicht einsteigst, dann könnte es ein bisschen ungemütlicher werden. Und da habe ich mich gefragt, ob das ob das Unglück von Franke nicht gleichzeitig das Glück für Vic ist. Weil als Zuschauer sitzt du, glaube ich, nicht am Ende des Films da und wünschst dir eine Beziehung zwischen den beiden. Das ist vielleicht noch das, was ich dazu einbringen konnte. Und deswegen ist, glaube ich, diese Empathie für zumindest die Figur Franke dann auch in so eine gewisse Form von, ja, zum Glück übergewandert. Ne? Also so ein ganz ambivalentes Gefühl, dass man ihm auf der einen Seite natürlich alles Glück der Welt wünscht, irgendwie da rauszukommen. Auf der anderen Seite in dem Zustand, wie er jetzt weitergeht wahrscheinlich in seinem Leben. Das wissen wir ja nicht, wie das ausgegangen ist. Oder erfahren wir das in den anderen beiden Filmen?
Nee. Ich glaube nicht, ne? Es wird, glaube ich, im Teil 2 mal irgendwie gesagt, ja, als sich Toni und Milo mal unterhalten, als sie sich das erste Mal dann irgendwie nach Jahren wieder sehen. Hier, Frank, ach, jahrelang nichts mehr gehört, ist weg. So, okay. Irgendwie. Ja, aber was jetzt letztlich, ob da nochmal Radovan irgendwie seinen Spaß hatte, keine Ahnung.
Genau. Genau, also dahingehend ist das Mitfühlen, glaube ich, ambivalent. Aber das ist jetzt auch schon sehr spezifisch auf die Situation zwischen den beiden gemünzt. Für das Milieu, für diese Menschen generell empfinde ich Empathie danach in diesem Film. Ja.
Okay, interessant. Ging mir ähnlich. Ich habe relativ spät über irgendwelche irgendwie philosophische Abstraktionen nach Sichtung von Filmen nachgedacht. Manch einer wird das vielleicht schon irgendwie in seiner Jugend gemacht haben. Bei mir begann das vielleicht so im frühen Erwachsenenalter, dass ich mich bewusst mit irgendwie dem Mensch, dem Sein, der Gesellschaft und so weiter auseinandergesetzt habe. Aber der Film oder die Filme haben zum anderen dazu beigetragen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu wirr und ich kann das einigermaßen nachvollziehbar konstruieren. Ansonsten müssen wir es leider rausschneiden, aber wenn er das hört, dann haben wir es nicht rausgeschnitten und wir schauen mal, wo wir rauskommen. Also du hast das schon relativ richtig gesagt. Natürlich, es ist kein Film der Kriminalität, der jene Taten verherrlicht, aber es ist ein Film, der auf der auf eine reduzierte, aber sehr wirkungsvolle Art und Weise durch seine wirklich wohltemperierte Montage Empathie für Menschen erzeugt, denen wir wahrscheinlich in der Realität noch keine Empathie geschenkt haben. Und wir Menschen, ich würde jetzt mal sagen, in Europa, im Westen, neigen dazu, andere Menschen zu kategorisieren. Ja, wir haben quasi schon so eine Art kapitalistischen Filter und können Menschen einordnen in bringt uns was, bringt uns nichts, ist ein guter Mensch, ist ein schlechter Mensch, ist ein ehrbarer Mensch, ist ein Krimineller und so weiter und so fort. Und wir neigen auch dazu, dann Menschen, die nicht unserem Gusto entsprechen, die nicht unserer Sympathie entsprechen und die eben nicht dem Bild eines guten, erwerbstätigen Bürgertums entsprechen, vielleicht so ein bisschen zu ignorieren, auszugrenzen, zu verfemen. Und habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Der Film liefert da einen ganz guten Zugang, warum genau das so sein könnte. Wir wachsen damit auf, dass wir Menschen befördert und gehindert werden, indem wir gewisse Schwellen im Leben passieren. Das sind Schulabschlüsse, das sind Ausbildungsabschlüsse, das sind vielleicht die richtigen Freunde, das sind die richtigen Kontakte, ist vielleicht ein gutes Elternhaus und so weiter und so fort. Und wir vergessen wahrscheinlich, dass es wiederum Menschen sind, die darüber entscheiden, was aus uns wird. Die entscheiden, wenn wir eine gute Note haben oder eine gute Leistung vollbringen, dann schaffen wir vielleicht den Zugang zu anderen sozialen Milieus, die ein Aufstiegsversprechen in sich tragen. Und das Ganze wird auch so ein bisschen objektiviert bzw. verdinglicht. Wir reden nicht von Menschen, die uns die Möglichkeit geben, ein Studium oder ein Abitur zu bestreiten, sondern wir reden von Türen, die sich öffnen. Wir reden von Schwellen, die man überschreiten kann, von Möglichkeiten, die sich einbieten. Das heißt
Leitern, Karriereleitern.
Richtig, wir wachsen mit dem Denken auf, dass es Dinge sind, die letztendlich für Aufstieg oder Abstieg sorgen. Und das sorgt für eine ganz eklige und also fast schon widerliche Dialektik in dem Sinne, dass wir ganz schnell dabei sind zu entscheiden, was bin ich, was ist der andere, um daran quasi ja graduell abstufen zu können, wo ich hingehöre, wo der andere hingehört, um sich immer in so ein soziales Geflecht einzuordnen. Und es sind eben nicht diese Objekte, die zu irgendetwas führen, dass Menschen in die Richtung oder in die Richtung, also nach oben oder nach unten divergieren, sondern es sind einfach Menschen und es ist das Denken und es ist die Gesellschaft, die dafür sorgt, dass Lebensläufe, dass Biografien, Menschen, die Leistung verbringen, gutiert werden und andere Menschen, die eben dem nicht gleichkommen können, aus welchen Gründen auch immer, die sind ja meistens völlig unbekannt, warum man jetzt kein Abitur machen kann. Man weiß, okay, hat kein Abitur, ist schon mal irgendwie jemand, den ich nicht bei mir im Betrieb etc. Möchte. Genau. Und damit werden eben diese Menschen, die auch im Pusher gezeigt werden, eben zu etwas Ausgegrenzten. Das sind eben die, die nicht dazugehören, die eben nicht imstande waren, diese Türen, Leitern, Schwellen und so weiter zu überbrücken oder zu meistern, sondern das sind eben die, die dann irgendwie hinten runterfallen. Die gehören dann immer zu den Verlierern der Gesellschaft. Und wir sind da immer relativ schnell dabei zu kategorisieren, wer zu Verlierern und wer nicht zu Verlierern gehört. Okay. Das kann schon am Wohnort hängen, wenn man jetzt in irgendwie in einer Neubaublock-Siedlung wohnt oder wenn man jetzt auf irgendwie mal im Gefängnis war oder so, dann gehört man zu einer Klasse von Menschen, die kategorisch vielleicht auch ausgegrenzt werden soll. Und der Film holt genau diese Menschen, die ausgegrenzt werden, heran, macht sie zum Diskurs und zeigt eben oder integriert sie erstmal eben nicht in diese Verbrämung und in diese verunglimpfende Dekonstruktion von guten Menschen und schlechten Menschen, sondern zeigt sie einfach erstmal als Menschen, die ganz normale Gefühle und Emotionen haben, die andere Möglichkeiten haben, die einen anderen Konsum, ein anderes Verständnis von Material und so weiter haben, ganz anderes Werteverständnis, eine ganz andere Lebensrealität. Aber dennoch schafft es Pusher, so ein humanistisches Loblied zu singen, das den Zuschauer im Film in Konflikt mit dem Film selbst bringt, indem man eben mit solchen Menschen konfrontiert wird und sich damit eben auseinandersetzen muss. Und dass du und dass ich auch sage, dass diese Menschen dann trotzdem empathisch wirken, finde ich ein ganz schöner Effekt des Films, denn der Film beschönigt nichts, sondern er versucht wahrscheinlich so realistisch wie möglich zu zeigen, wie diese Menschen funktionieren, die sonst keinerlei Aufmerksamkeit und keinerlei Publikum bekommen würden, was nicht eben auch aus diesem Bereich der Gesellschaft ohnehin kommen würde. Und dass quasi da, wo die sind, dass das Menschen gemacht ist und nicht irgendwie Abschluss, Ding, keine Ahnung, Schwellen, Leitern gemacht ist, ist, finde ich, ein ganz schöner Gedanke, der mir zumindest bei dem Film kam. Ich weiß nicht, ob das jetzt völlig abgespaced ist oder ob das völlig offensichtlich ist und mir das jetzt nur in dem Moment so auffiel, weil ich damit noch gar nicht konfrontiert war. Aber ich finde es schön, dass der Film eben so diesen vermeintlichen Abfall der Gesellschaft ranzieht und diese Menschen anerkennt, dass diese Menschen eben, wie gesagt, Menschen sind, wie du und ich, und eben nicht ausgestoßen werden, eben zur Gesellschaft dazugehören und Diskurse ebenfalls bestreiten können, dass diese nicht subversiv ihre eigenen Parallelgesellschaften und Realitäten gründen, sondern dass diese gleichwohl berücksichtigt werden. Und ich finde das auch gerade ganz spannend, weil es ja durchaus gerade ebenso auch in Deutschland diese Schere zwischen arm, wie hier wird gesagt, arm und reich und so weiter, oder gebildet und ungebildet gibt und diese Schere wahrscheinlich immer weit auseinanderklafft und das auch die politische Landschaft hier in Deutschland verändert. Und wir prangern diese politische Landschaft an und wir ja, bekämpfen oder wir verunglimpfen die Menschen, die sich einem Spektrum zuordnen, das das gutbürgerliche, gebildete Spektrum eben nicht affirmiert, mhm, und grenzen diese gleichwohl aus, anstatt sie eben, mhm, am Diskurs teilhaben zu lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kurz greift. Worauf ich hinaus will, ist eine Theorie von Georges Bataille. Die Heterologie ist, finde ich, ein ganz schöner Gedanke. Georges Bataille hat das in den 20er, 30er Jahren eher auf den Nationalsozialismus geprägt, dass eben gerade durch die Ausgrenzung und durch die nicht am Diskurs Teilnahme, mhm, mhm, von gewissen Gesellschaftsgeschichten, Schichten eben, ja, Opposition, ja, genau, Radikalisierung, mhm, entstehen können, mhm, und dass dieses eben nivelliert werden könnte, wenn man diese Menschen wieder ins Boot holt. Und das macht, finde ich, Reven in Pusher, mhm, holt diese Menschen ins Boot und hat mir gezeigt, wie menschlich dann doch irgendwelche, ja, ausgegrenzten Menschen, mhm, aus der Gesellschaft hier in Kopenhagen sein können. Mhm. Und das zieht sich über alle drei Teile hinweg und ist für mich wunderbar und immer wieder ein Augenöffner, und zeigt, wie Wahrnehmung einer Gesellschaft, gesellschaftlicher Schichten, anders funktionieren kann, als es sogar derzeit der Fall ist.
Ja, absolut. Also ich unterstreiche das alles, was du sagst. Es ist interessant, dass sich auch seit dieser Zeit, also erstmal gab es das in den 90ern, glaube ich, relativ oft. Also wie gesagt, wir haben Lahen angesprochen, mhm, da waren ja vorher... Clerks ist jetzt, wie gesagt, keine Verbrecher, aber schon Menschen, die halt in so einem Laden am Kiosk arbeiten, ne, wo keine wirkliche Perspektive auf einen Aufstieg auch irgendwie vorhanden, ja, ist, so wirklich. Ne? Also geht ja in eine ähnliche Richtung, zumindest, mhm, so vom Grobkonzept her. Ja. Wir hatten ja auch in den USA in Bezug auf die schwarze Bevölkerung eine ganze Reihe solcher Filme, mhm, mit Boys in the Hood beispielsweise von John Singleton oder Spike Lee's Do the Right Thing. Generell, Spike Lee hat relativ viele dieser Filme gemacht. Ne? Und seitdem hat sich das ja auch alles so ein bisschen fortgesetzt. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass oftmals Gangster gezeigt werden, aber dass auf jeden Fall Figuren gezeigt werden, die jetzt nicht unbedingt zur Gewinnerfraktion unserer Gesellschaft sozusagen, mhm, gehören. Wir haben auch über Frances Ha gesprochen, wo es auch um eine Frau geht, die immer so ein bisschen jetzt nicht am Hungertuch nagt, aber nicht so richtig weiß, wo sie hingehört und offensichtlich irgendwie Geldprobleme hat und so von einem Ort zum anderen sich schlängert und so. Ne? Ex-Drummer. Haben wir auch gesagt, absolut, ne? Ist ein Film, den du da nochmal
gleiche Kerbe
präsenter hast, auf jeden Fall auch, genau. Und von daher ist da eine ganze Reihe an Filmen entstanden. Ja, so richtig geholfen als nicht, vielleicht, mhm, inzwischen. Beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, ob die Empathie der Menschen im persönlichen Umgang mit anderen Menschen immer die gleiche ist, wie wenn sie dann vorm Fernseher, ja, sitzen und dann irgendwie, mhm, irgendwas von Philipp Amthor zum Bürgergeld hören oder, mhm, sowas. Ne? Also das ist ja dann immer noch mal eine andere Geschichte. Ich glaube, in der Realität werden die Menschen deutlich empathischer, wenn sie sich mal von jemandem, mhm, erzählen lassen, wie das eigentlich ist, ja, das Leben, das es eben nicht, absolut, das Schlaraffenland ist. Und von daher, ja, sehe ich das ganz genauso. Und das ist irgendwie krass, dass sich gerade in den 90er Jahren auch dieses diese Art und Weise des Filmmachens oder dieser Ansatz so ein bisschen zu konzentrieren scheint, auch wenn das ja in den meisten Fällen, ist ja auch in La Haine so, ästhetisch nicht so nah an diesem Realismus-Effekt dran ist, wie bei Pusher auf, ja, jeden Fall. Hm. Ja, genau.
Okay, freut mich, dass das einigermaßen Sinn ergeben hat. Das, ja, ist immer so ein ganz wichtiger Baustein, wenn ich über die Pusher-Trilogie nachdenke, der mich wiederum zum Denken anregt. Genauso vielleicht noch ein bisschen affizierender in Teil 2 und 3. Werden wir dann aber drüber sprechen, wenn es soweit ist. Okay. Soweit erstmal zu meinem Beitrag zu Pusher 1.
Ja, wunderbar. Ich wäre auch fertig. Da haben wir doch eine runde Folge zu Pusher 1. Ja, Pusher 2 folgt das nächste Mal. Das ist sozusagen der kleine kurze Ausblick. Danach Pusher 3. Was wir danach machen, werden wir sehen.
Gucken wir mal.
Ja, du hast nichts mehr.
Ich habe nichts mehr. Ich bin glücklich und zufrieden.
Gut, ich ebenso. Von daher, ciao, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Macht's gut.